Dings.
Was?
Wir müssen mal wieder ein Q&A-Podcast
machen. Wir müssen gar nichts, Alter. Das ist unser scheiß Podcast. Wir können machen, was wir wollen, ohne Witz.
Dann lass nicht machen?
Ich habe richtig Bock auf einen Q&A-Podcast.
Okay, lass dann lass doch machen.
Ja, ja, unbedingt. Okay. Ich will nur den Druck des Müssens rausnehmen.
Ja, okay. Meinst du, Leute hören raus, dass wir dieses Intro, weil wir es am Anfang vergessen haben, jetzt nachträglich aufnehmen?
Kann man gar nicht raushören. Ich glaube nicht, dass das passiert.
Ist nicht möglich?
Nein. Nee, okay. Du hast ja eine Ausbildung zum Friseurmeister gemacht, bist aber niemals tätig geworden im Friseurbusiness, nutzt deine Schnittfähigkeiten.
Welcome to a new episode of Schwitzkasten.
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 One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
Nutzt deine Schnittfähigkeiten jetzt so formidabel für diesen Podcast, dass ja, dass es niemand merkt.
Alles klar. Ja. Schneider hätte ich jetzt irgendwie ansprechender gefunden.
Ja, aber Schneider wäre zu einfach. Wenn ich den Begriff Schneider genommen hätte, dann hättest du sofort gewusst, wo es hingeht. Bei Friseur okay, denkt man erst so.
Gewandmeister.
Gewandmeister. Geil.
Ja.
Heftig.
Naja.
Shoutout Bianca Belair. Keine Rolle aktuell. Verletzt? Keine Ahnung.
Man weiß ja, verletzt.
Okay.
Dings. Also, Q&A-Podcast.
Ja.
Unsere nächste Episode wird eine weitere Auflage unseres erklärten Lieblingsformates.
Ja.
Und dafür benötigen wir euer Mitwirken.
Sie.
Niklas, wie ist das möglich? Wie können Leute mitwirken an einer Episode von uns?
Es gibt etwaige Möglichkeiten, Lukas. mittlerweile gibt es diese Möglichkeiten auch fürs Internet.
Ja.
Man kann uns über verschiedene Social-Media-Kanäle und Privatnachrichten, zum Beispiel per Mail at schwitzcast.de, info@schwitzcast.de oder auch hagebuttentee@schwitzcast.de. Kommt, glaube ich, sogar an, wirklich,
ja,
ne?
Ja.
Bitte, schreibt uns. Ich würde sagen, ihr werdet als zweite Frage genannt, wenn ihr uns eine Frage über hagebuttentee@schwitzcast.de zukommen lasst.
Das machen jetzt mehrere Leute und dann geht das schon wieder nicht mehr.
Und man sieht es ja gar nicht, oder?
Doch.
Das kommt aber dann.
Doch, doch, das ja? sehe ich schon, ja.
Krass.
Ist ja egal. Jedenfalls.
Nee, aber man, das sind ja Timestamps dran, man sieht ja, wann das geschickt wurde. Die erste Person gewinnt.
True. Ja, guter Punkt.
Geil. genau. Wir heißen überall sonst at Schwitzcast bei Blue Sky, X, Facebook, keine Ahnung, was gibt's noch, Instagram. Ihr könnt uns auch bei Spotify einfach was in die Episoden ballern.
Ja.
Überall. Schreibt uns Post oder so, keine Ahnung.
Wir finden das schon.
Ja.
Genau. Schickt uns ein Paket, in dem eine Kiste drin ist, in dem ein Umschlag drin ist, in dem ein Beutel drin ist, in dem, weiß ich nicht, irgendwie noch was drin ist, sondern weißt du, so wie so eine Matrioschka.
Ja.
Und da, vielleicht ist eine Matrioschka drin. Und da drin ist dann eure Frage. Auch das ist möglich.
Ich möchte auch mal Unterwäsche erhalten. So,
Nachdem dein Tiefschutz die ganze Zeit wie mahnend auf diesem Flur liegt, möchte ich verhindern, dass du Unterwäsche erhältst.
Ich bin bitte wickelt mir eine Frage in Unterwäsche und schickt sie mir. Ihr Creeps, Alter.
Ihr Creeps, nachdem du das so aufgefordert hast. Naja, gut. Jedenfalls, also falls ihr neu hier seid, du Person, die das gerade hört und noch nie eine Q&A-Episode von uns gehört hast, da steht aber was ins Haus. Hammer. Da passiert alles Mögliche. Und es wird ausführlich, ausufernd und es geht um alles. Also um wirklich alle möglichen Themen.
Um alles.
Um alle möglichen Themen.
Genau, ihr müsst uns nicht nur Wrestling-Fragen schicken. Ihr könnt uns alles fragen, was euch bewegt.
Ihr
oder auch nicht bewegt.
Ja, ihr müsst
vielleicht
uns auch nicht
dann
mal
erst bewegt.
Ihr müsst uns nicht mal auch Fragen schicken. Es können auch Bitten sein. Höfliche Bitten. Haben wir selten.
Für Bitten.
Ja.
Ja.
Für Bitten. Genau, also macht das gerne und hört im Zweifelsfall auch gerne ältere Q&A-Episoden, wenn ihr euch darauf einstimmen wollt. Die sind relativ zeitlos.
Ja.
Über weite Strecken in der Regel.
Zeitintensiv und zeitlos.
Richtig, ja.
Ja.
Beides ist gleichzeitig wahr. Ja.
Geil.
So, und jetzt könnten wir da anfangen, wo die Episode eigentlich anfangen würde, wenn wir nicht vorher vergessen hätten, dass wir das noch ankündigen wollen, ne?
Voll, mega. Aber schneid raus, dass wir das erwähnt haben. Weil
das hier jetzt? Ne,
also das, du hast jetzt mehrmals gesagt, dass das quasi eigentlich später aufgenommen wurde und hier reingeballert wurde.
Ja.
Schneid das raus.
Habe ich das mehrfach gesagt?
Zweimal, ja.
Dann muss ich das ja suchen. Ja, das mache ich auf jeden Fall.
Schaffst du.
Ja, alles klar. Okay.
Jo.
Wir beenden ja jetzt die Aufnahme. Wir sind ja eigentlich fertig, weil
ja.
wir das hier nachträglich aufgenommen haben. Ja. Kommt jetzt Gunther oder war Gunther schon?
Nein, ich sag sowas Peinliches wie, weißt du, so eine Schmiergrenze schaffen, dass man jetzt quasi wieder in das nächste kommt, so was wie.
Yo!
Ey! Der war gut, den nehmen wir.
Niklas?
Boah, schrei mir nicht so an, Alter. Hallo Lukas, ne? Ja, bitte. Oh, die Flaschen perlen wieder hier bei 30 Grad, vielleicht sogar 31 Grad.
Achtung.
Ja. Oh, okay. Ist eben schief gegangen. Oh Gott, jetzt habe ich... Lukas hat mir den Öffner zugeworfen, habe ich nicht gefangen. Er ist auf meinen Knöchel gefallen. Dann habe ich ihn versucht aufzuheben und bin hier so schartig an dem Holz. Ich habe so eine Weinkiste als Wohnzimmertisch hier stehen, hängen geblieben und habe mir womöglich einen Splitter eingefangen.
Krass.
Wirklich schlimmer Start in dieser Episode. Schlimmer Start.
Eieieiei.
Jetzt verkühle ich mir auch noch meinen Hoden, weil ich die kalte Flasche auf meine Eier stelle. Was aber auch irgendwie geil ist. Kurzes Erlebnis. Oh, Flasche ist wieder weg. Ah.
Wirst du aus der Flasche trinken heute?
Nein, ich habe hier unten das Glas stehen. Ja. Alles gut. Ich bin maßlos überfressen, ich kann es nicht anders sagen. Komm gerade vom...
Das ist so geil. Also seit ich hier angekommen bin, höre ich Niklas einfach ächzen und japsen.
Das ist so schlimm. Das
ist wirklich. Also anfangs auch noch hapsen dazwischen. Ja. Aber dann irgendwann... ich weiß gar nicht, hast du es geschafft oder hast du dann aufgegeben, so auf dem letzten Däumling-Hähnchen?
Es müssten noch so 63 Gramm Hähnchen da geblieben sein in der Welt außerhalb meines Körpers.
Cheers. Cheers. Auf alle Lebewesen, die außerhalb deines Körpers sind.
Gerne. Nee, wirklich, ohne Scheiß. Also wir nehmen selten Episoden auf, nachdem ich Sport gemacht habe. Wir nehmen oft Episoden auf, nachdem du Sport gemacht hast.
Stimmt.
So.
Ja, stimmt.
Nach Jiu-Jitsu kommst du ganz oft noch rum so. Nach Krav Maga bin ich eigentlich immer tot und kann nirgendwo mehr hinkommen so. Jetzt hatte ich gerade aber nur eine Stunde zum Glück. Aber ich habe trotzdem so maßlos viel gegessen. Irgendwie 500 Gramm Hähnchen mit übrigens ein schönes Rezept von mir, wenn ihr das mal nachkochen wollt. So ein Post-Workout oder whatever, Post... Wenn ihr bei der Post wart, könnt ihr nach Hause kommen, das kochen.
Hauptsache nach irgendetwas.
Ja, es muss nach etwas passieren.
Ja.
Ja. Hähnchen und in einer anderen Pfanne so Brokkoli mit Knoblauch anbraten oder dünsten so ein bisschen Öl rein. Und dann Eierspätzle einfach in die scheiß Hähnchenpfanne reinficken. Zwiebeln sind auch noch drin und alles in so einem Sud brodeln lassen, so Hähnchen geht über, verliert ein bisschen Flüssigkeit, geht in die Spätzle, nachher noch so ein Schuss Sojasauce drüber, wie so ein gottloser Motherfucker. Und dann den Brokkoli am Ende einfach drauf und dann hast du da ein Gesöff, wo du dann noch Parmesan drüber hobelst, je nachdem, wie viel Sport du gemacht hast.
Ja.
Wirklich, ist gottlos viel Protein, Aminosäuren-Scheiße ist auch ausgeglichen. Wir sollten vielleicht einen Koch-Podcast machen.
Was mir sehr gut gefallen hat an diesem Rezept, ich war bei
Rezept.
Kulinarisch war ich bei Brokkoli raus, ich hasse Brokkoli.
Oh.
Aber ansonsten hat mir alles daran gefallen. Das war so das Zweite, was du gesagt hast. Ja,
stimmt.
Was mir besonders gut gefallen hat, war die Darreichungsform. Ich mag meine Rezepte gerne beleidigungslastig.
Ja.
Ich hab irgendwann mal ich glaube, eine Arbeitskollegin war das damals. Ich bin mir gar nicht sicher. Irgendwem, vielleicht was an Freundin, vielleicht auch beiden, das könnte auch sein. Hm. Mal ein Rezept geschickt, das ich sonst aber nie irgendwo aufgeschrieben hatte, das einfach nur so in meinem Kopf existiert. So.
Ja, so wie das hier eben.
Genau, aber es ist basically die Überlieferung für die fantastischen Kartoffelklöße, die meine Mutter und ihre Mutter vor ihr und ihre Mutter vor ihr und ihre Mutter vor ihr so macht. Also ne, so richtig familienrezeptmäßig.
Ja.
Ey, und ohne Witz, ich kann dieses Rezept halt einfach nicht erklären und vor allem macht es mir auch nur halb so viel Freude, wenn ich das tue, ohne dass ich es einfach unnötig mit Beleidigungen und Kraftausdrücken vollballer. So.
Ja.
Ich finde, der Unterhaltungswert von einem Rezept steigt enorm, wenn es einfach lustig geschrieben ist. So.
Natürlich. Wenn auch gesprochen wird.
Ja, genau.
Ja.
Insofern, ich sehe die Lücke auf jeden Fall grundsätzlich. Dinge des Alltages, zum Beispiel Rezepte könnte ein Ding sein, einfach in unserer sonst üblichen blumigen, aber auch asozialen Vortragsweise. Das könnte ein Ding sein, ja. Aber nun haben wir uns halt so ein Nischenthema gesucht, ne?
Ja, wir hätten einfach Essen, Kochen, Also das ist ein Thema, ich glaube, boah, Alter, wir hatten 18 mal so viele HörerInnen, so, weil alle essen und kochen, aber die wenigsten gucken, aber nicht alle gucken Wrestling, Mann.
Stimmt.
Das war eigentlich wie doof.
Die meisten Leute essen tatsächlich.
Ja. Ja.
Ja. Also krass, ja. Die meisten Leute, die ich privat kenne, habe ich tatsächlich schon mal essen gesehen. Ja. Mhm. Da ist was dran. Um kurz zu Krav Maga zurückzukommen, ich musste hier, wir haben ja schon offenbart, dass du hier diesen Empfangs-Running-Gag, möchte ich sagen, nicht Einladung, diesen Empfangs-Running-Gag pflegst, mir irgendetwas in den Weg zu legen.
Ja.
Heute war es dein Tiefschutz.
Ja.
Beim, erstens, du ekelhafter und zweitens, andererseits hast du auch letztes Mal erklärt, dass du den immer gründlich desinfizierst, direkt danach, insofern auch wieder okay.
Ja, es waren die MMA-Handschuhe, den Tiefschutz nicht immer.
Lass mich reiterieren, du ekelhafter.
Ja.
Und zweitens fiel mir dabei dann aber auf, während ich so meinen Weg an ihm vorbei machte, was Tiefschutz für ein seltsamer Begriff ist.
Tiefschutz.
Oder? Also ich meine, es ist, also ich
kommt
weiß
aus,
nicht.
Kommt aus dem Hochtiefbau.
Es könnte alles Mögliche sein. Es könnte auch ein Amt sein oder ein Ministerium oder so.
Tiefschutz, ja. Oder eine Position in der Minenbranche, dass
ja
da jemand ist, der in der Tiefe eine gewisse Schutzfunktion ja hat.
Stimmt, oh, da muss ja ich den Tiefschutz fragen.
Ja, oh, jetzt so nicht wieder zum Tiefschutz, der sagt wieder, dass du die Lore da hinten anschnallen musst.
Ja.
Ja.
Lore,
auch ein gutes Wort. Aber das
Lore ist, ja, ist ein wirklich sehr gutes,
ja,
Wort,
stimmt. Selten benutzt.
Aber also, weiß ich nicht, ich find's irgendwie seltsam, weil so tief ist der Tiefschutz ja auch nicht. Er ist ziemlich genau in der Mitte des Körpers angebracht. Mhm. Das ist wirklich irreführend auch einfach.
Ja.
Plus ein Helm ist ja auch nicht ein Hochschutz.
Mitteschutz. Helm ist kein Hochschutz, das stimmt. Hochschutz ist schon wieder irgendwas Kirchliches vielleicht.
Ja, stimmt.
Ja, der Hochschutz feiert heute sein Jubiläum in der katholischen Amtskirche zu Lüneburg.
Ich muss noch zum Hochschutz Abbitte leisten.
Ja, die Beichte beim Hochschutz? Oh, ich weiß ja nicht. Ja, ja, keine Ahnung, Mann. Deutsche Wörter und so, wie sie sich zusammensetzen.
Ja. Top 7 der Alternativbegriffe für Tiefschutz?
Ja, können wir heute machen. Jetzt okay direkt oder irgendwann gleich als
Cliffhanger? Weiß ich nicht irgendwann ganz genau. Ja, können wir vielleicht später in Erwägung ziehen.
Wir haben es einmal geschafft, dass wir eine Top 7 über eine Episode gestreut haben. Immer mal wieder aufgegriffen.
Ja.
Ewig her. Wer Lust auf Top 7 hat, an dieser Stelle jetzt, höre unseren Geburtstagspodcast.
Stimmt.
Ist das der letzte gewesen oder der vorletzte?
Der vorletzte, weil wir haben ja noch SummerSlam-Preview gemacht.
Mhm.
Oder ist der vorletzte, weil wir davor noch irgendwas anderes gemacht haben?
Nee, ich glaube nicht. Müsste der vorletzte sein.
Ja.
Die heißt, weiß nicht mehr, wie die heißt, aber Top 7, ey, zu unserem 7-jährigen Geburtstag, yay. Ja.
Ja. Stimmt, wir sind 7.
Ja. Stimmt. Gott. Wir sind immer so alt wie deine Tochter, oder?
Noch nicht ganz.
Noch
also
nicht ganz,
sie
okay
noch nicht ganz.
Ja, aber irgendwann.
Ja, genau. Sie holt alt auf. Nee, ja, nee, also, ja genau, für ein halbes Jahr sind wir immer gleich alt. Sie ja ist ja diejenige, die aufholen muss.
Ja, stimmt.
Ja.
Lustig, sie lag auch schon echt so irgendwie zwischen uns auf dem Sofa, als sie wirklich null war und wir Wrestling geguckt haben. Ist ja eigentlich total lustig, dass sie von vornherein dabei war.
Ja.
Voll schön. Ja. Was das wohl mit so einem Kinderhirn macht.
Ich weiß nicht genau.
So die Stimme von
Michael
Brock Lesnar zu hören oder Michael Cole.
Ja, ja, ja. Keine Ahnung, es gibt bestimmt Studien zu.
Ja. Jo, okay. Ja, heute sind wir hier. Es ist Mittwoch, Schwitzwoch.
Krass. Schwitzwoch war nie so wahr wie an diesem Tag. Heute
ja
wird der bisher wärmste Tag des Jahres, glaube ich, zumindest bei uns.
Echt?
Weiß ich nicht. Behaupte ich jetzt einfach, es war auf jeden Fall gottlos warm. Hier oben ist es erst recht gottlos warm.
Ja.
Mhm.
Ja.
Also ich schwitze auf jeden Fall und es ist Mittwoch. Damit sind zwei Bedingungen erfüllt,
ja,
um diesen Namen wahrer zu machen als sonst.
Komplett. Genau, und wir wollen ein bisschen über SummerSlam reden noch. Der war ja, wir hatten keine Review, weil ich wie so ein ehrloser Idiot weg war.
Ehrlos.
Ehrlos, ja. genau. Und seitdem sind auch schon wieder irgendwie zwei Raws und eine Smackdown passiert.
Ja, zwei Reue.
Ja, zwei Reue. Deswegen ist so ein bisschen WWE-Schwitschnack, glaube ich, gar nicht verkehrt.
Ja,
an diesem 12.8. oder 13.8.
1, 2, 13.
13. schon, ja, guck an. Ja.
Schwitzwoch der 13.
Oh, das bringt Glück oder Pech?
Schwitzwoch bringt immer Glück. Immer.
Ja, stimmt. Ich hätte auch fast einen Fahrradunfall gehabt, aber nur fast und bin so drumherum geschlittert.
Siehst du?
Glück. deswegen ist das Glück, boah, jetzt kommt so, kennst du das, wenn das Essen wieder so hochkommt, aber nicht hochkommt, also nicht Sodbrennen oder so, aber so, als wenn noch so Stücke in der Speiserohre sind, die dann so hochballern wieder.
Ja.
Weil ich liege hier auch einfach wie so ein Pilz. Ja.
Ja,
ja. Ja. Ah, okay, ich trinke.
Vegetieren. Vegetieren ist das, was wir tun und dabei sprechen wir. Das ist das, was uns von Pilzen unterscheidet.
Ja. Ja, worüber sprechen wir? Also was, was ist am meisten hängen geblieben von SummerSlam oder auch die Shows danach? Was liegt dir auf der Seele?
Also, hättest du das jetzt nicht noch hinterhergeschoben, hätte ich gesagt, das Hängengebliebenste, was ich bisher mitbekommen habe, bist du.
Ja.
Aber gut.
Ja.
Für dich ist das alles, glaube ich, noch ein bisschen frischer als für mich. Ich habe das ja dann doch alles sehr zeitnah verfolgt. Ich habe sogar Teile von SummerSlam live geguckt, bis so lange immer, bis ich eingeschlafen bin.
Oh.
Weil irgendwie passte mir das ganz gut in den Kram. Deswegen würde ich dir die Frage eigentlich gerne zurückstellen, weil hängen geblieben ist eine Menge und vieles aber auch nicht. Es ist so sehr im Fluss, ist so mein Gefühl im Moment. Wobei, einen Punkt können wir gerne herausheben. Ich habe ein sehr spitzbübisches Grinsen auf den Lippen gehabt, als sich andeutete, dass CM Punks Momente als Champ nicht allzu lang sein würden. keine Ahnung, ich habe wirklich selten so. Also man mag ja denken, wir würden uns nach unseren Previews wirklich reinstürzen und überprüfen und gucken, wer wann wie richtig lag und uns gegenseitig sonst was davon erzählen. Aber die Wahrheit ist, nachdem sie aufgenommen und nochmal gehört sind, vielleicht zu Unterhaltungszwecken oder so, ist es auch schon wieder vergessen, alles ein Stück weit.
Komplett,
so.
Ja.
Also selbst beim Gucken habe ich das kaum mehr auf dem Schirm, was ich gedacht habe. Man muss mich mitunter daran erinnern.
Ja,
so, was ich aber auch gut finde, so ist ein Zeichen davon, dass Immersion auch irgendwie funktioniert und ich drin bin im Gucken und im Event dann.
Mhm.
Aber als das dann passierte, ich habe wirklich ein selten spitzbübisches Grinsen auf den Lippen gehabt, weil ich mir dachte, du scheiß Wichser.
Ja.
Du scheiß Wichser.
Das hat
du
Lukas,
scheiß Wichser.
Genau das hat Lukas zu seinem Spiegelbild gesagt, weil in der SummerSlam Preview hat er exakt das vorausgesagt. Genau diesen Cash-In in der Form, exakt. Ja.
Es war schon fantastisch. Also es war herrlich. Ich habe jede Sekunde davon nochmal extra genossen, weil natürlich Seth Rollins das auch genauso ausgekostet hat. Alles.
Ja.
War schön.
Ja.
War schön. Das ist mir tatsächlich am meisten hängen geblieben. Weil das tatsächlich so ein Major Moment war. So, es war wirklich abgefuckt. So, und es fühlte sich groß an. Das war schon nice. Und das war halt nur Nacht 1. So.
Das war nur Nacht 1. Ja.
Genau. Und generell fand ich, so als Fazit vielleicht, das ist eine viel bessere SummerSlam, als ich gedacht hätte vorher. Wir waren ja recht verhalten in unserer Preview. Ich war echt gut unterhalten, um ehrlich zu sein. Fand fast alle Matches irgendwie interessanter, als ich gedacht hätte. Bis auf die Ausfälle, die ich habe kommen sehen, die haben sich bestätigt. Ja. Und dann gab es am Ende halt nochmal einen Knallpeng.
Ja.
Und bei dir so? Bei dir ist das ja alles ein bisschen frischer als bei mir. Was hat es mit dir gemacht?
Ja, ich habe, glaube ich, Sonntag, Montag, Dienstag alles geguckt. Also wirklich die letzten 3 Tage, wenn ich da richtig gezählt habe.
Warte. Ja.
Ja, geil. Genau, deswegen ist das sehr frisch und ich habe es auch alles so am Stück geguckt. Mich dann noch durch die TV-Shows gequält oder geskippt. Definitiv war der SummerSlam unterhaltsamer, als ich es auch erwartet hatte. Hat mich stellenweise sogar wieder reingezogen, so an vielen Stellen eigentlich.
Mhm.
Wo ich vorm SummerSlam und in der Zeit auch, also die Wochen auch vorher echt ein bisschen raus war und teilweise sehr raus war. Da hatten wir in der Preview auch drüber gesprochen.
Mhm.
Das Event selbst hat mich dann irgendwie, haben wir ja doch an Eiern, Leber und Kinn gepackt.
Ja. Warte. Ich brauch kurz Zeit. Ich schließe gerade meine Augen,
ja.
Um das zu visualisieren.
Zack, Tiefschutz, Mittel, Hochschutz. Ja.
Krass, braucht also drei Hände.
Ja, exakt. Oder halt zwei sehr große, wie die von Brock Lesnar zum Beispiel. Mhm. Ja, und also wirklich, Highlights, also es gab High- und Lowlights für mich so. Mhm. Dieser, ich habe ja noch in der Preview gesagt, dass dieser Cash-In, den du da antizipiert hast, dass ich mir den nicht vorstellen kann, weil es nur Nacht 1 ist und das eigentlich so ein Main-Event-Gerät ist, wenn du das bringst,
ja,
dass das eigentlich für Nacht 2 wäre.
Und dieses Argument hätte mich beinahe überzeugt.
Ja, ja.
Ja, ja, schon, voll.
So, aber man gibt halt einfach diesem John Cena und Cody Rhodes diesen Platz so. Und beendet ja den SummerSlam ja dann wirklich mit einem Cena-Segment. Weil einfach. Und damit hat wirklich niemand gerechnet.
Nein.
Brock Lesnar zurückkommt. Also da müssen wir später auch noch drüber reden.
Ja.
Endlich mal wieder ein Cowboy bei WWE, der ist. Also es ist so absolutes Highlight für mich. Also wenn du jetzt endlich so einen Cowboy hast, der auch noch eine Ranch hat und so. Also, ja. Aber das Rollins-Ding, ey, der Cash-In ist einfach grandios gemacht. Bestes Timing. Das ist Visionärsarbeit, wie sie im Buche steht. Die heißen übrigens jetzt The Vision.
Ja.
Was du auch mal irgendwann vorausgesagt hast.
Naja, ich hab's mir als Namen gewünscht, ne? Oder
ja,
vorgeschlagen. Ja. Voraussagen ist nun wirklich, also ich bin ja kein Orakel.
Bist du The Oracle oder ist es Paul Heyman? Das ist wirklich, ja, sollen wir uns mal stellen, die Frage. Ja, und dann gab's halt teilweise echt richtig gutes Wrestling. Mhm. Irgendwie, also viele gute Women's Matches.
Ja.
Auch welche, wo ich überrascht war, dass sie dann doch so gut wurden. Wenig Totalausfälle. Ich erinnere jetzt gar keinen wirklichen Totalausfall. Hab die Karte jetzt aber auch gerade nicht mehr so vor Augen. Geil. Also der größte Totalausfall war eigentlich, dass die Hälfte der SummerSlam-Zeit tatsächlich für Werbung, Entrances und Videopackages und so drauf ging. Das war ein bisschen viel. So, das habe ich beim Skippen nicht gemerkt, aber wieder so ein Ding. Hätte ich das live geguckt, ich wäre immer wieder weggepennt. So,
ja.
Weil das ist zu viel. Also wirklich die Hälfte der Zeit, 3 Stunden oder 3,5 Stunden oder so, in-ring und dann irgendwie 3,5 Stunden, whatever.
Wobei das nicht ungewöhnlich ist, ne? Ist jetzt keine viel höhere Quote, als es sonst Usos ist.
Ja, ist mir scheißegal, das ist mir zu viel, ob das so gängig ist oder nicht. Also, das kannst du nicht machen.
Fällt bei so einem Zwei-Tages-Event und der Spielzeit dann halt schon irgendwann echt auf, ne?
Ja.
Ja, ja.
Aber wie gesagt, ich guck's ja immer danach so. Wir gucken die PLEs ja nie live oder ganz selten mal. Und dann ist es auch irgendwo egal so, aber boah, Alter, ich stell mir dann immer vor, wie ich da in der Arena sitze. Oder im Stadion. Ja. Auf jeden Fall fettes Event. Also sie haben auf jeden Fall so richtig draufgepackt.
Yo.
Ein richtig großes Ding. So. Ja. Und Naomis Papa durfte auch Gitarre spielen.
Ey, das war cool.
Ja.
Das war cool.
Richtig cool.
Wirklich. Ich habe auch ein bisschen Respekt, also ein bisschen, Quäntchen, Respekt vor Jelly Roll gewonnen.
Jelly Roll, ach da, das gab's auch noch, stimmt.
Ja, der Dude hat halt einfach schon Bumps gefressen, ne? Also jede Offensivaktion von ihm ist immer noch eine Frechheit, so. Es ist nicht okay, dass er Paul Logan überhaupt umwerfen darf.
Ja.
So.
Boah, jetzt geht das wieder los, ey, Paul Logan. ja.
Ja. Aber du hättest nicht gedacht, dass ich das durchziehe.
Nein.
Aber dass der diesen fucking Elbow genommen hat, also diese Nummer vom, ne, auf dem Announce-Table-Scheiß.
Ja. Und Frog Splash, okay, oder?
Ein eingedrehter
Splash,
ja, krank. Ja, ja, doch, war kein Elbow genommen. Am Ende ist es vom Impact her nicht großartig anders, weil irgendwo drauf muss der Gute landen. Okay, gut. Ja. Ich muss den trotzdem nie wieder sehen in meinem Leben.
Ja.
So.
Ja.
Aber okay.
Nie wieder sehen trifft es. Aber klar, Mann, also Logan Paul hat einfach das Match geschmissen, ne?
Ja, sicher.
Also darf man auch nicht vergessen, so, das ist alles Schlechte an dem Match oder alles Unsinnige auch. Teilnahme von McIntyre, Fähigkeiten von Jelly Roll und so, wurden nahezu wegperformt von Logan Paul.
Ja.
So, der einfach immer besser wird, so.
Ja.
Der immer besser wird. Der ist so krass. Der ist so gut.
Ja. Zieh meinen Hut.
Ja. Und jetzt demnächst mal irgendwie vielleicht gegen John Cena noch eine Aktion. Das habe ich mir ganz am Anfang mal gewünscht,
ja,
als Cena da war. Da war ich überzeugt davon, dass es relativ früh zu Logan Paul gegen John Cena kommt.
Ja.
Könnten wir jetzt haben. Aber
für Paris durchaus denkbar.
Ja,
ja,
stimmt. Ja, außer Lesnar will noch mal kurz an die Sane.
Glaub nicht. Der vermeidet doch internationale Flüge bestimmt.
Ja, ja. Nach Saudi-Arabien ist er mal irgendwann geschwommen.
Ja, gut.
Geschwommen.
Geil.
Ja.
Wunderbare Vorstellung.
Finde ich auch. Reitet so ein Pottwal.
Cena gegen Paul steht tatsächlich für Clash in Paris auch schon fest.
Wirklich?
Ja. Das, dann
ach, geil.
Das Championship-Match von Stephanie Vaquer, so, vermutlich gegen Naomi.
Ja.
So, und dann jüngst eben das Four-Way-Match um Seth Rollins' Titel.
Ja. Ja, okay.
Die drei stehen fest. Aber das hier soll ja auch nicht die Preview sein.
Ja, genau. Die machen wir nächste Woche, oder?
Übernächste Woche.
Übernächste.
Wirklich? Eine Woche haben wir noch die Zeit dazwischen, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht völlig irre.
Glaub
ja,
nicht.
Ist richtig.
Ja, okay.
Ja.
Ist richtig. Ja, genau. Also wirklich ein paar Dinge sind passiert. Man hat wieder versucht, auf jeden Fall ein paar große Momente zu schaffen in den Matches, aber dann auch Post-Match und so. Da sind schon fette Sachen passiert. Das war schon ein SummerSlam, der mich im Aufbau massiv genervt hat. Aber der dann wirklich so, was Momente angeht und diese Sachen, die WWE halt einfach kann, total abgeliefert hat, so.
Und das ist halt verrückt, ne? Also wenn ich so über die letzten Monate und ich würde sogar fast sagen Jahre zurückdenke, dann war es irgendwie gefühlt eher mal umgekehrt. So, dass die Events halt Events waren und mal besser, mal schlechter, so, das ist, ne, dann mal so, aber dass wir von gerade von den Geschichten und so und von dem, was hinführt zum Event, viel mehr mitgerissen waren. Und zuletzt gelingt das dem Laden irgendwie nicht mehr so richtig, uns da bei der Stange zu halten. Ja, aber schon natürlich eine Leistung, wenn so ein Event es dann schafft, wieder zurückzuholen. So. Ging mir auf jeden Fall auch so. Also es ging mir auch so. Ich war hab vieles nicht mit sonderlich viel Spannung erwartet. Das haben wir auch in der Preview alles ausgebreitet, so.
Ja.
Aber nach SummerSlam dachte ich mir dann doch so, an so einiger Ecke, okay, what the fuck?
Ja.
Ihr Bastarde. ja. Und hab dann recht gespannt auf die nachfolgenden Shows geguckt. Ja.
Ja, ging mir auch so, gerade nach SummerSlam die erste Woche so. Aber bei den Shows ist es bei mir aber nach wie vor so, dass die mich dann doch noch viel zu viel langweilen. So, ich finde, da ist weiterhin einfach dieses repetitive Element drin, was sich irgendwie durchzieht. Ich habe viel Comedy wahrgenommen, also ich lache tatsächlich viel, während ich irgendwie Raw, das ja vor allem Raw gucke, weil da einfach wirklich lustige Dinge passieren. So, New Day macht mich fertig, Alter.
Braun Breaker macht mich fertig.
Der macht mich auch fertig.
Also, warum ist denn Braun Breaker so lustig, wenn er sauer ist?
Der ist saugut. Also, dass du gleichzeitig wirklich legit sauer, intens und bösartig sein kannst und dabei noch irgendwie lustig und so. Das ist eine Gratwanderung, die schaffen die ganz Großen eigentlich nur.
Ja, und deine Sympathien für ihn müssen ja nochmal gewachsen sein, jetzt wo er nochmal öffentlich klar gemacht hat, wie schlecht er rechnen kann.
Ja, so. Also weiß ich nicht, kann ja auch stimmen. Ich weiß nicht, kann ich mal prüfen. Aber ja, also stimmen denn die Altersangaben überhaupt?
Ich glaube ja.
Punk ist 47.
Also das hat er ja gesagt, er hat dann einfach nur gesagt, ihr seid beide über 40, ihr seid 100 Jahre zusammen oder was?
Das ist so geil. Lawrence Artemis Knight müsste dann Punk, 40 sein?
Punk wird noch 47. Aber
ja, okay. Also es ist einfach sogar die Zahlen, also die Altersangaben sogar einfach irgendwie random dahin gerotzt. Ja, ja. Ist köstlich. Also
Steiner
Math is back. So.
Richtig. Wunderbare Tradition.
Ja, aber auch da, also gleichzeitig passiert da irgendwie für mich weiterhin das Gleiche irgendwie. Also The Vision flanken immer Leute weg und das sind eigentlich immer die gleichen. So irgendwie. Das nervt langsam. So, das, ja. Auf der anderen Seite bei SmackDown gibt es wieder so ein bisschen Progression, weil jetzt Sami Zayn irgendwie mit Solo Sikoa und seinen Jungs zu tun hat. So, das ist wieder ein bisschen neu jetzt so. Da war sonst vorm SummerSlam auch immer das Gleiche, nur ja, muss man mal gucken. Muss man mal gucken. Es gibt ein bisschen Progression, wenn ich darüber nachdenke. Mit Bailey passiert gerade irgendwas total Geiles, glaube ich.
Ja, fand ich auch sehr interessant.
Super interessantes Video. Jetzt überlege ich gerade noch, was war noch irgendwie neu? Ja gut, man hatte so Sami Zayn. Wir müssen auch noch über Cross und Scarlett reden.
Ja, auch.
Voll der wilde Schwitschnack. Wir gehen
das ganz okay.
durch, aber damit müssen alle
können wir
leben.
Machen. Ich will noch einmal ganz kurz zu, lass mal kurz bei The Vision bleiben.
Ja.
Und zu Braun Breaker, weil ich nochmal eine, das ist mein erster großer Lacher bei SummerSlam, war als Braun Breaker einfach diese Roman Reigns Gesänge aufgenommen hat. Ich weiß nicht, ob du das bemerkt hast.
Nee.
Und dann so mitgesungen hat und sang, Roman Reigns should have stayed away.
Wirklich?
Und den
das hab ich nicht mitbekommen. Hat.
Das ist so geil.
Was ist denn los mit dem?
Das war so fantastisch.
Geil.
Herrlich.
Boom, Pilke.
So ein geiler Dude, ey. Ja, der macht schon Spaß.
Der auch Bronson Reed hat total Spaß.
Voll.
Der hat richtig Bock gerade auf das, was er macht. Ich finde Bronson Reed nicht ansatzweise so gut wie Boom, Pilke. Aber, also ich glaube dem nicht alles, was er so tut. Er ist so ein bisschen bemühter Cool Guy, der aber eigentlich gar nicht so richtig Cool Guy ist, glaube ich. Aber macht auch Spaß mit der Shula Fala und so. Das ist schon... lustige
Schula
Faction.
Fala, Alter.
Ja, ja.
Boah.
Ja.
Stark.
Schula
generell
Fala.
Diese Idee, sich diese Schuhe als Trophäe umzuhängen,
ja.
Ist super smart. Der Werbedeal mit Nike-Jordan zahlt sich auch nochmal extra aus, weil das Ding halt einfach super viel in der Kamera ist. So.
Ja.
Also ich gehe davon aus, dass das gut verdealt ist. Das ist schon alles gleichzeitig smart und lustig.
Ja, genau.
Aber also für mich tatsächlich profitieren Breaker und Reed krass von The Vision, so. Also das zeigt sich schon richtig doll, so diese Idee von Seth Rollins schart da jetzt seine Vision von der Zukunft sozusagen um sich und gibt den Spotlight. Das funktioniert ja voll. Also gerade bei Breaker, gerade auch dadurch, dass er halt in den Vordergrund nochmal gestellt und gerückt wurde in Rollins Abwesenheit. Ne? Wir hatten das in der Preview thematisiert.
Ja.
Dass das, selbst wenn es ein Work ist, halt einfach geil ist und nur Gewinner hat. So.
Ja. Komplett.
Das funktioniert fantastisch. Ich habe halt wirklich einen Schmerz mit The Vision, der mich stört. Du beschreibst es immer so schön sachlich nüchtern, reduziert auf das, was du siehst, nämlich es wiederholt sich halt irgendwie, was sie tun.
Mhm.
So, und dem stimme ich auch zu, die mähen da halt einfach irgendwelche Leute weg. Mein Problem ist gar nicht so zwingend das kann ich ertragen, dass das immer wieder passiert, nur also ungefähr alle Heel-Factions machen in der Regel hauptsächlich das.
Factions, so. Ja.
Aber mein Kernproblem ist halt, die heißen halt The Vision. Aber was zum Fick ist deren Vision? So. Also außer, dass halt, weißt du, Seth Rollins sich jetzt einen Titel geholt hat und dafür einen coolen Plan hatte und er hat halt seine Goons. So. Und Braun Breaker ist halt irgendwie die Zukunft, aber Seth Rollins hat jetzt erstmal den Titel, deswegen lass ihn mal die Zukunft sein. So. Mir fehlt tatsächlich so die Idee und der Gedanke, was die halt eigentlich wollen und sollen. So, außer halt einfach Seth Rollins und seine Goons sein, die im Zweifelsfall halt jetzt irgendwie the power haben. So, weißt du? Ist irgendwie so, es fühlt sich irgendwie inhaltsleer an.
Ich glaube, meine Erklärung dafür ist, ich glaube, Rollins arbeitet einfach so, dass er seine Pläne nicht preisgibt, dass man das einfach erfährt und dass es passiert. Ich glaube, das ist der Ansatz dahinter, dass er jetzt nicht sich dahinstellt und sagt, wir wollen das und das und wir erreichen das und das. Deswegen lässt er das kryptisch und führt seinen Plan einfach aus.
Fair.
So hat er es bisher gemacht. So, es klappt alles, was er bis jetzt getan hat, sehr gut. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass man da einfach so mitgerissen wird, aber halt eben wirklich mitgerissen werden muss. Und vielleicht nur spekulieren kann. So.
Fair.
Ja.
Das ist gut, das ist ein guter Tag, der gefällt mir. Da habe ich noch nicht nachgedacht.
Das wird so einfach, wenn er das einfach sagen würde. So. Das ist einfach nicht sein Style. So. Der arbeitet schon sehr, sehr perfide.
Ja. Heißt, er ist kein Prophet in dem Sinne, so, sondern einfach ein Macher. So.
Monday Night Messiah ist In der Vergangenheit.
Ja. Ja. Ja, das ergibt Sinn tatsächlich. Also vor allem, wenn man jetzt auch einfach mal attestiert, dass das Projekt Monday Night Messiah ein Stück weit gescheitert ist, so, ist das vielleicht jetzt die Antwort darauf, das klüger zu machen und im Verborgenen zu bleiben mit dem, was er tut, und die Taten sprechen zu lassen. Und bisher gibt ihm das ja recht.
Ja, so, ja. Bis jetzt alles geschlappt. Also die Zukunft wird aufgebaut offensichtlich und er hat einen Titel.
Ja.
Ist geil.
Und dann ergibt natürlich, also das macht es nicht unterhaltsam, aber dann ergibt, dass sie halt ansonsten vorhersehbare Dinge tun erst einmal, ja irgendwie auch Sinn, so. Weißt du? Weil wenn die Leute denken, sie sind berechenbar, so, und sie machen halt das, was sie halt eben immer machen,
ja,
und was man von ihnen erwartet, dann macht es natürlich auch irgendwie Platz für Überraschungen.
Ja.
Das macht es nicht unterhaltsamer, dass sie immer das Gleiche tun für Zuschauende, aber es ergibt irgendwie Sinn, weil sie bleiben dann ja aktiv, weißt du, sind nicht passiv, sie tun halt immer etwas, und immer wenn du denkst, du weißt, was ihr nächster Schritt ist, weißt du es halt vielleicht nicht.
Mhm. Das denkbar. Stimmt. Ist ein bisschen schade, dass sie das SummerSlam-Match verloren haben. Also
ja.
Breaker und Reed.
Aber
ein bisschen schade gewesen.
Im Ergebnis wichtig, weil, wie ich gehofft habe, in der Art, wie dieser Sieg zustande kam, zwischen Roman und Jay halt echt ein paar Momente passiert sind, die wichtig sind. Mhm. So, die nicht riesengroß irgendwie aufgeblasen wurden, aber die halt so einfach zwischen den beiden so mit passieren und einfach nicht unwichtig sind. Also dass letztendlich sie das Match gewinnen, indem, wenn man so will, Roman die Kugel fängt für Jay.
Ne? Komplett geopfert, ja.
So, ja. Also derjenige, der halt Jay geschasst hat seinerzeit so und verdroschen, fängt jetzt hier die Kugel für ihn irgendwie.
Ja.
Und Jay kommt gleichzeitig in Anerkennung zurück nach dem Match und hängt halt seinem Tribal Chief die Ulafala um.
Mhm.
So, das ist auch ein Symbol, nachdem er sich halt von ihm abgekehrt hat als Erster. So, das hat schon Tragweite, finde ich. Fand ich schon krass.
Ja, ist schön für die beiden, so das zu sehen. Aber das passiert irgendwie für mich so ein bisschen in einem luftleeren Raum.
Mhm.
Das ist mein Problem mit den beiden gerade. Also Bloodline OGs haben gerade so gesehen eigentlich gar keine Rolle. So,
ja.
Ne, das stört mich ein bisschen. Die sind eigentlich zu krass und zu groß, gerade Roman Reigns, um in einer Nicht-Position zu sein, finde ich so. Das weiß ich nicht. Ey, ich verstehe, ich werde dich das gleich fragen, vielleicht sogar jetzt. Ich verstehe nicht, warum Jey Uso in diesem Four-Way-Match ist. Bei Clash at the Castle um den Titel. Ich verstehe es nicht.
Weil er immer noch kein Rematch gegen Gunther hatte.
Das Rematch gegen Gunther.
Ich glaube, das war sein Argument bei Raw.
Haben die nicht 1000 Matches? Ach so. Ja, ich weiß nicht. Rematches, da gibt man eigentlich nicht so viel,
nee,
oder?
Klar, aber du kannst ja trotzdem angekrochen kommen und sagen, also jetzt fairerweise, Entschuldigung, aber ich hatte nie die Gelegenheit.
Aber fühlt sich für mich so ein bisschen wie so ein fünftes Rad am Wagen an bei der Nummer, so, weil, ja, weiß nicht, also LA Knight hat halt wirklich sehr gute Argumente, da drin zu sein, und CM Punk auch. Jey Uso fühlt sich da jetzt komisch an. Das habe ich nicht so gerafft. Ich hätte lieber ein Three-Way-Match.
Ja.
So. Aber man will halt irgendwie Jey Uso da unterbringen in Paris, und man will die Entrance so. Aber stört mich ein bisschen.
Ja, verstehe ich. Gleichzeitig hat Jey Uso halt schon die ganze Zeit einfach ein Ding mit Seth Rollins so. Ne? Und ist einer derjenigen, die mit den beiden anderen zusammen ja durchaus auch die ganze Zeit schon gegen Division agitieren und umgekehrt.
Hm.
So, insofern ein persönliches Problem kann der durchaus auch haben.
Ja, finde ich so ein bisschen, ich finde es ein bisschen fungiert, so, weil auch so dieses, also CM Punk und LA Knight, das sind so zwei so Alpha-Männchen-Typen, die gehen sich irgendwie an die Gurgel, das verstehe ich, das haben sie gut aufgebaut, so, die nerven sich auch gegenseitig ziemlich gut, so. Jey Uso steht da so ein bisschen neben, fängt sich dann so einen Ellbogen ein und macht dann so mit. Das ist so ein bisschen billig für mich irgendwie. So.
Gleichzeitig aus der Perspektive von Adam Pearce und so, wie er jetzt gerade auftritt, also ne, Adam Pearce ist ja so richtig so in your face, auf seiner vollen, wie viel Blut kann gleichzeitig durch meine Halsschlagadern gepumpt werden, Nummer.
Ja.
Aber durchaus auf volle Kanne nach dem Gusto des Publikums Hype Man.
Ja. Ja.
So. Und dennoch heillos überfordert von dem Chaos, das so herrscht in seinem Laden.
Ja.
So wie Pierce drauf ist, würde ich sogar die Erklärung akzeptieren, dass er sagt, naja gut, wenn ich jetzt eine Person mehr ins Match schmeiße, ist das eine Person mehr, die die Wahrscheinlichkeit verringert, dass Seth Rollins am Ende der Sieger ist.
Ja, der hasst Rollins sehr gerade.
Genau. So. Und ja. Deswegen ergibt es für ihn Sinn, alle, die er finden kann, die einen halbwegs legitimen Anspruch auf den Titel haben, da reinzuwerfen. So, vor dem Hintergrund kann man sich aber schon fragen, was eigentlich mit Günni selber?
Ja, was mit Günni selbst? Ohne Scheiß. Der war gar nicht da.
Nee.
Der war bei zwei Raws schon nicht.
Ja.
Was soll das?
Mal erstmal ein Päuschen. Hat er sich vielleicht auch verdient.
Hat er sich verdient wahrscheinlich, ja. Aber gerade so für so eine Europashow wäre es eigentlich schön, wenn man ihn dabei hätte.
Wer sagt denn, dass er nicht auftauchen könnte?
Five-Way!
Vielleicht ist er derjenige, der überraschenderweise dann Jey Uso rausnimmt oder so. Oder CM Punk hat er jetzt auch ein Problem mit. Also keine Ahnung, who knows? Wer weiß, wo Gunther steht jetzt nach der Nummer. So.
Ja, stimmt. Starkes Match aus Punk rausgeholt, ey.
Ja, aber wirklich.
Das war schon stiff auch und geil. So.
Ja.
Schon gut geballert.
Ey, also SummerSlam war auch ein Match von, okay, alte Männer lassen nochmal richtig krachen.
Ja. Ja. Ja, ist so.
So, also, ja. John Cena, ein gewisser John Cena, hat zum Beispiel auch, also wirklich, meine Herren.
John Cena hat so ein bisschen an das alte Ding erinnert, also, keine Ahnung, vor ein paar Jahren, so, da hat er doch mal irgendwann so angefangen, so Hurricane Runners zu machen und so, ne? Ja. Da so Dinge rausgehauen, auf einmal sein Moveset von 2 Moves auf 5 erweitert oder so, aus dem Nichts. So, jetzt ist er halt wieder face geturnt und zieht auf einmal wieder so Moves raus.
Fucking Destroyer draußen neben dem Ring.
Das war kein Destroyer, das war eine Sunset Flip Powerbomb.
Ja, was?
Ja, ja, kein Destroyer. Den würden die beiden da nicht machen, glaube ich.
Ah. Ja. Ich hab's nicht mehr genau im Kopf.
Ja, ja. Also der Pop Rocks im Prinzip.
Ja.
Das ist der gleiche Move, so. Ja. Man springt auf den Rücken und dann schmeißt sich das Opfer nach hinten, so. Er ist so richtig, er hat Cody Reverse geritten. Und dann springt halt er unten nach vorne und dann liegen sie da. Ja. Ja.
Ich glaube, es war ein Destroyer. Aber ist auch egal.
Nee, 100%, wirklich. 100% Sicherheit.
Ich möchte nicht wetten.
Die gleiche Diskussion habe ich irgendwo heute schon mal gesehen, da hat irgendwer. Ja. Ja, genau. Aber
trotzdem, also
macht schon Spaß, diese alten Männer wieder nochmal wirklich so revitalisiert zu sehen im Ring.
Ja.
So, es ist halt geil. Und du hast ja schon eine gute Mischung auch mit dann wieder irgendwie jungen WrestlerInnen oder so, die sich da noch irgendwie bei solchen großen Events nochmal extra reinhängen.
Mhm.
So, das ja macht Spaß. Auch so eine Naomi oder so, die macht schon irgendwie ein bisschen mehr gerade und erfindet sich gerade auch nochmal gut neu, auch im Ring und so. Da passieren einfach ein paar schöne Sachen oder passierten bei diesem Event. Ja, bin gespannt. John Cena. Bist du mit The Vision durch?
Wir können von The Vision weiter uns bewegen, ja.
John Cena.
Ich bin sehr zufrieden mit der Antwort, die du mir gegeben hast auf die ausbleibende Vision von The Vision, weil das überzeugt mich.
Ja.
Ja, damit können wir das für den Moment bewenden. Wir haben alles Relevante dazu gesagt, aus meiner Perspektive.
Ich habe so viele Fragen zu John Cena.
Ich rufe ihn kurz an, wenn du willst.
Hast du seine Nummer? Ist ja auch im Dojo in Florida gewesen.
Wie krass das wäre, wenn John Cena einfach so auf super selbstverständlich in irgendeiner ehemaligen Autowerkstatt einfach BJJ trainiert.
Das passt so wenig.
Es ist wirklich krass, wie sehr das nicht passt.
Mir fällt gerade kein Wrestler ein, der weniger BJJ-mäßig ist.
Doch, Christian Cage.
Was hast du jetzt mit Christian Cage? Warum kann er kein BJJ machen, Alter?
Wegen Rollkragen. Findest du? Ja, wegen Rollkragen, es geht nicht.
Ach so, ja, stimmt. Rollkragen bei BJJ, das gibt's eigentlich nicht, ne? Ja. Ja, stimmt.
Nee, weiß ich nicht. Das finde ich irgendwie vom Bild her spontan noch abstruser. Aber ich finde John Cena auch schon wirklich weit, 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 weit weg. Ja.
Ja.
Egal. Aber ja, du hast Fragen an oder zu John Cena.
Ja.
Ja.
Ich weiß halt nicht, ob man die schon beantworten kann oder ob das abgeschlossen ist oder ob da noch was passiert oder sowas. Jetzt gerade bin ich erstmal nur in meiner Intelligenz beleidigt, was John Cenas Turn angeht, also seinen zweiten Turn. Dann, ich habe mich auch gefragt, ob ich irgendwas verpasst habe, ob ich Shows verpasst habe oder so. In meiner Wahrnehmung gab es eine Smackdown vorm SummerSlam, in der er mit einer Promo wieder face geturnt ist. und dann ist er jetzt einfach der alte John Cena.
Naja, also ich meine, man kann dem schon gegenüberstellen, dass ich dir in der Preview ja schon so ein bisschen erzählt habe, dass ich das ein bisschen anders sehe. Und es da durchaus Tendenzen und Anzeichen schon vorher gab, dass ein Sinneswandel so langsam stattfindet.
Davon konnte ich leider nichts annehmen für mich.
Ja, ich weiß.
Das ist das Problem.
Ja, ich weiß.
So, und meine Wahrnehmung aus der Preview, das ist wirklich lustig, wer die nicht gehört hat. Lukas und ich haben komplett unterschiedliche Wahrnehmungen von Cody und Cena.
Ja.
Also wenn man weiter mit meiner da durchgeht, dann wirkt das alles so absurd, weil ich da jetzt einfach so ein, ne, vorm SummerSlam, kompletter Heel-Cena, dann eine Promo, face geturnt, jetzt nach SummerSlam, der alte Cena, so. Also das ist meine Wahrnehmung, so wie ich das, und da denke ich mir so, hä?
Ich habe versucht tatsächlich, das Ganze ein bisschen durch deine Brille weiterzusehen, während ich mir das so angeguckt habe, weil in meiner war das alles ja nicht so überraschend.
Ja.
So, also schon in diesem Tempo und so und in dieser Form. Ich fand die Go-Home-Smackdown-Promo von Cena dann auch echt doll, so, was das angeht, aber gleichzeitig, wie gesagt, für mich als Entwicklung halt gar nicht überraschend. Aber auf so einer, also wenn man das jetzt anders sieht und aus deiner Perspektive sieht, die ich ja argumentativ auch total sehe, ne? Wir haben uns in der Preview darauf geeinigt, dass das, also oder zumindest ich würde über deine sagen, ich finde sie argumentativ schlüssig und sie ergibt Sinn. Ich nehme sie nur emotional einfach anders wahr. So, ich fühle das einfach anders, während ich mir das angucke. So, wie du über meine denkst, ist deine Sache. Und also ich will dir nicht unterstellen, es wäre genauso. So, kannst du das auch alles unlogisch finden. Jedenfalls dachte ich mir dann aber, wenn ich das so sehe und wenn ich deiner Logik folge, dann ist die Geschichte, die dort passiert, also ich verstehe, wenn du sagst, das beleidigt dich in deiner Intelligenz, weil es halt so gefühlt wie so Schalter umlegen ist.
Ja.
Und gleichzeitig denke ich mir auch, es ist so, es ist halt maximal auf Cody eingezahlt. Also überleg mal, wie krass ist denn Cody jetzt noch, was seine gleißende Lichtgestaltigkeit angeht, wenn Cody reinkommen kann und ein wirklich ernsthafter und auch gewalttätiger und etwas über die Stränge schlagender und nicht mehr so ganz sauberer Einlauf von Cody, so für den ultimativen Heel Cena, mit all seiner Chickenhaftigkeit, eben bewirkt, dass dieser Cena halt alles nochmal überdenkt und es halt der Arschtritt ist, den er gebraucht hat, um wieder der Alte zu werden, den alle eigentlich sich immer herbeigesehnt haben und der Held, der er eigentlich immer war. Also weißt du, Cody ist so ein Held, er dreht selbst die gefallenen Helden wieder zurück um auf die Heldenseite. So, das ist ja, also weißt du, was ich meine? So, und dann besiegt er den halt trotzdem, obwohl es der alte Cena ist, der bessere Cena. Cody ist in dieser ganzen Geschichte so erstarkt, dass er, weißt du? Wow, ist dieser Cody ein Held. So, so kann man das halt auch sehen. Oder eben als, wenn man jetzt wieder hingehen will und sagen will, okay, wir wissen bis zum Ende nicht, ob Cody nicht ein Schelm ist. Und vielleicht weiß Cody aber auch klammheimlich, dass der ewige Face-Cena, der große Held-Cena, dann vielleicht doch der Verwundbarere war, als der, den ich nicht ausrechnen kann, weil er im Zweifelsfall zu unlauteren Mitteln greift. Ich weiß es doch alles nicht. Aber diese Heldengeschichte auf Cody, die okayisch aufgegangen ist, wenn man die Publikumsreaktion nimmt, wobei ich glaube schon, dass sie damit gerechnet haben, dass Cody ein bisschen wohlwollender in New Jersey aufgenommen wird, wenn er den Titel gewinnt. So.
War ein bisschen wenig.
Aha.
Ja.
Aber ansonsten ist es halt, also wie gesagt, ne, nochmal ein dicker Strich unter Cody is our new hero für mich. So.
Yeah.
Das hast du, also krass, wir sind jetzt in Episode 300 irgendwas, ich weiß gar nicht genau welche, und du hast noch nie diesen Laut von dir gegeben.
Stimmt. Ja, stimmt.
Kannst du es nochmal machen oder bleibt das exklusiv?
Es bleibt exklusiv.
Okay. Ja, kann ich verstehen.
Ja. Roman Reigns und Cody Rhodes, ich fühle gerade beide nicht so richtig. So, das ist mir alles irgendwie ein bisschen, weiß nicht, bei dem einen passiert irgendwie nichts, bei Rhodes, ich fühle es irgendwie nicht. Also, man kann sich da argumentativ reindenken, glaube ich, aber so, ich weiß auch nicht, ey. Ist der gerade wieder Champ?
Cody.
Ja.
Ja, da ging Cena gewonnen.
Titel gewonnen, ne? Dieser Champ. Ich erinnere mich irgendwie gar nicht an SmackDown, dass er so als Champ rauskam. Kam er? Kam ja. Er, okay. Ja, ich fühle ihn so wenig, dass ich ihn sogar vergesse. Ja, klar, man will mit ihm den neuen Helden bauen, so. Vielleicht bin ich aber einfach nur traurig, dass meine Theorie nicht aufgeht, dass Cody Rhodes wirklich einen Heel-Cena an seinem letzten Auftrittstag besiegt und Wrestling rettet. Das wäre eigentlich meine Hoffnung gewesen. Also dieser Turn jetzt so im Sommer, also der Wiederturn von Cena im Sommer, habe ich einfach nicht gesehen. So.
Ja, nee, das stimmt, das ist damit raus, ja.
Das ist damit raus und jetzt will Cena anscheinend noch ein paar Heels irgendwie hochnehmen, so. Ja, kann er machen. Brock Lesnar kam, Logan Paul kommt jetzt. Tolle Matches, tolle Sachen. Das ist, glaube ich, der stärkere Cena, wenn es darum geht, irgendwie ein bisschen was mit diesen Heels zu machen, so. Mhm. Ja, weiß ich nicht, ey. Nicht so mein Ding.
Ist also tatsächlich die Rolle von Cena, also so als als Event sozusagen jetzt für den Rest seiner Abschiedstournee, ergibt es halt total Sinn. Also ne, ich also macht absolut Sinn für mich, dass er einen guten Teil seines Runs nochmal als Face absolviert, wenngleich er gar nicht mehr so viele Auftritte hat. Hat er ja noch letztens gesagt, ich glaube 11 sind es jetzt noch oder so. Und wir haben halt noch fast, also ein Drittel des Jahres übrig. Das ist gar nicht mehr so viel. Mal gucken, was da noch so geplant ist. Aber ich finde tatsächlich, also aus so einer Event-Sicht und Leute können ihn nochmal sehen und er kann sich nochmal verabschieden. Jetzt kann man Theorien darüber aufstellen, ob alle Städte, die bisher in der Abschiedstour dabei waren, einfach die sind, die er nicht so gerne mag, weswegen er als Heel dahin gegangen ist und jetzt nochmal in seine Lieblingsstätte geht. Ja. aber also, dass man das mitnimmt und vor allem auch aus Merch-Perspektive ist das natürlich krass, ne? Nochmal so das Erinnerungsding hochzuhalten. Gleichzeitig Merch aus der kurzen Heel-Phase von Cena zu haben, erscheint mir auch nochmal einen gewissen Sammlerwert. Egal. Jedenfalls, also das ergibt für mich durchaus Sinn. Ich find's aber aus einer Booking-Sicht schon schwierig, weil, also auf der einen Seite sehe ich durchaus den Bedarf darin, auch noch Heels hochzuziehen. So. Das check ich total.
Aber mal so einen jungen Brock Lesnar etablieren.
So, ne? Und dass er auf ein paar Matches halt einfach nochmal Bock hat und so, das ist alles cool. Nur was ist denn dann, also die Geschichte, sind wir dann zurück zu Cena dem Verlierer oder Trash da jetzt halt nacheinander einfach ein paar Leute? So, weil Kick-Out-Party war halt schon am Start gegen Cody. Da wurde auf jeden Fall eine Menge darauf geschissen, welche Moves normalerweise Matches beenden.
Ja, komplett.
So, in beide Richtungen, muss man fairerweise sagen.
In beide Richtungen, ne? Komplett. Die beschissensten genommenen Crossroads ever.
Ja, wirklich sehr safe, sehr gemütlich hingelegt auf seine Brust. Gut gepolsterten Muskulaturen. Ja. Ja, also weiß ich nicht, da habe ich so meine Fragezeichen. Ja, aber andererseits, ich habe, wenn es um so den Story-Arc John Cena ging, war ja mein Pitch schon länger, dass es am Ende auf Seth Rollins gegen John Cena hinausläuft und der ist intakter denn je.
Ja, der läuft gerade. Survivor Series sehe ich dafür. Wird man sehen. Ich glaube, der macht jetzt noch so ein bisschen Abschied, holt sich noch ein paar Wunschgegner ran. So. Lesnar und Cena haben halt wirklich eine krasse Historie. Das ist schon kann man machen. Mir ist es ein bisschen zu dünn erzählt, ein bisschen zu schnell und wie gesagt, ich komme da nicht so hinterher.
Verstehe ich auf jeden Fall.
Ja, habe ich lieber ein bisschen gefühlvoller. Ja, genau. Ja, vielleicht darf man auch gar nicht so viel drüber nachdenken. Cena will einfach noch jetzt ein paar gute Monate machen, irgendwie. Keine Ahnung. Habe ein bisschen mehr erwartet. Ja, Lesnar, Alter. Cena hat Angst vor ihm, sagt er.
Ja, glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht. Lange Haare, Lesnar.
Ja.
Cowboy-Hut, hat den alten Hut, den er letztes Mal auch hatte, so mit schöner Feder.
Hast du gerade gesagt, Lesnar ist ein alter Hut für dich?
Nee, ich habe nicht gesagt, Lesnar ist ein alter Hut, Lesnar trägt einen alten Hut. ja, Mann. Kommt wieder, wird gut angenommen, holy shit, so, keine Buß oder so, also ich glaube, niemand nimmt Lesnar da irgendwie gerade aktuell jedenfalls was übel. Cena hat ihn auch nochmal erwähnt in der SmackDown-Promo, glaube ich. Vielleicht war es auch Raw. Und es gab keine Buße. Ich habe ein bisschen darauf gewartet, ob das Publikum vielleicht unzufrieden damit ist, was ja auch man Lesnar vorwirft. So.
Ja.
Deswegen er jetzt auch lange raus war und so. Ja. Er hatte da Dreck am Stecken. Ich weiß gar nicht, wie das ausging, ob da ermittelt wurde oder so, keine Ahnung. Ich bin immer in dubio pro reo so. Keine Ahnung, wenn irgendwas nicht bestätigt ist oder so, weiß ich nicht. Gibt aber schon Indizien dafür, dass er da mit Vince McMahon irgendwie so Shit gemacht hat. Oder eher Piss. Wundert dich, dass er da ist?
100%.
Ist crazy, oder?
Komplett. Also ich hätte...
Das Risiko.
Genau, ich hätte darauf gewettet, dass sie es nicht machen. Ich bin mir... Und also alles, was ich jetzt sage, kann natürlich genauso gewollt und kalkuliert sein. Ne?
Ja.
Aber die bloße Tatsache, dass sie confident sind, Lesnar zurückzubringen, wirkt natürlich wie ein Okay. Sie müssen sich schon nach der Zeit und dem Aufhebens, das um diese ganze Causa gemacht wurde, schon sehr sicher sein, dass ja er unschuldig oder zumindest nicht gerichtbar schuldig ist, whatever, so, dass sie halt das einfach durchziehen, so. Oder, wie gesagt, genau das ist das Kalkül dahinter. Wenn wir es einfach machen, werden Leute sich denken, naja gut, die würden es ja nicht machen, wenn er schuldig wäre und wir sind fein raus, weil Cash bringt er halt auf jeden Fall und Aufmerksamkeit, so.
Ja.
Und to be fair, ich glaube, der Moment, als er rausgekommen ist in New Jersey bei SummerSlam, ist kein Gradmesser dafür, wie das Publikum das wahrnimmt, weil der Holy-Shit-Moment überwiegt erst einmal gegenüber jeglicher moralischer Überlegung, die man möglicherweise hat.
Wie schlimm Menschen sind.
Ja, aber wirklich so. Ich wäre auch erstmal ausgeflippt, weil ich damit nicht gerechnet hätte und weil es krass ist.
Ja.
Punkt. Also period, das ist krass.
Ja.
So. Als Move auch. Das ist einfach gutsy oder halt ignorant, je nachdem wie man will. So, aber wenn es nicht riskant wäre, wäre es halt auch nicht so krass. So. Und das Internet ist schon sehr laut, was die Ablehnung angeht. Es gibt groß, also AEWs Quoten in der Folge sind einfach sichtbar gestiegen, so, woraus Leute dann halt gerne direkt die Theorie machen, dass das alles abkehrendes WWE-Publikum ist, das sozusagen moralisch nicht einverstanden mit der Rückkehr von Lesnar ist.
Genau, da weißt fangen du, sie jetzt an.
Aber so funktioniert ja am Ende Wrestling-Dirtsheet-Mathematik.
Ja.
So. und gleichzeitig ist auch das wieder voll im Sinne des ganzen Kalküls von WWE, wenn du so willst, weil denen war natürlich klar, dass es auch ein Thema wird und dass es ein kontroverses Thema wird und dass nicht alle damit zufrieden sein werden. Deswegen ergibt es aber auch Sinn, Lesnar gegen einen Face Cena als Heel zurückzubringen, weil was du nicht willst, ist, dass Lesnar jetzt, also irgendwie Lesnar als jemanden verkaufen, dem man zujubeln soll. Wenn Leute ihn ausbuhen, dann ist der Grund erstmal egal. Lesnar zieht Heat, so, Business ist Business. Das kann man moralisch und ethisch fragwürdig finden bei all dem, was an Vorwürfen ohne Urteil, also ohne gerichtsbares Urteil gegen ihn im Raum steht. So. Ich glaube den Vorwürfen durchaus, aber am Ende des Tages in dubio pro reo, so, bin ich schon bei dir. Trotzdem glaube ich den Opfern, so, dass sie keinen Scheiß erzählen. Ist schon... Muss man auch nicht geil finden, den Move. Aber er macht, was er soll, I guess. Und ich glaube, es hat auch mit Methode, dass man Lesnar nicht direkt in der Folgewoche zurückgebracht hat, wieder vor die TV-Schirme, weil ich kann mir gut vorstellen, dass die Reaktion da eine andere gewesen wäre.
So. Ja. Meine Theorie ist, dass das den Leuten da alles scheißegal ist.
I gotta grab it by the pussy.
Ich glaube wirklich so, auch so ein Triple H und so, diesen Macher da und so, die sind, ich glaube generell die USA, der ganze Entertainment-Bereich da und so, wozu ja auch die Politik gehört, Entertainment-Markt. Ich glaube, diesen ganzen Männern da sind Konsequenzen und Möglichkeiten irgendwie mittlerweile scheißegal, die machen einfach ihr Business so und keine Ahnung. Dann kommt halt Lesnar zurück, weil er irgendwie Kohle bringt und gerade irgendwie Bock hat und so und sie einen guten Deal gemacht haben. Und dann das andere ist ja auch schon her und mein, was hast du da gemacht, Brock? Ach ja, ein bisschen das und so. Und dann, ach komm her, passiert schon nichts. So, ich glaube wirklich, das läuft alles so ab. Und das Internet macht sich da viel mehr Gedanken über über das alles, als sich die Macher da wirklich machen. Was halt scheiße für mögliche Opfer ist.
Ja.
So, ist halt schon. Also wenn da was dran ist, so was man Lesnar auch vorwirft und so und jetzt da irgendwie die Opfer sitzen und irgendwie einfach so zugucken, wie er so rauskommt und alles normal ist. Das muss schon übel sein. Das ist schon nicht cool. Ja, aber man, keine Ahnung. Also die Masse frisst halt, ne? So, die Leute akzeptieren halt viel, auch Unmoralisches und so, was ja, passiert, so, weil wenn es ihnen vorgesetzt wird.
Und wählen es im Zweifelsfall zum Präsidenten.
Absolut, Mann. Also da laufen halt einfach wie Verbrecher rum und so, die einfach ihr Zeug machen. So. Das ist schon wild. Ich weiß gar nicht, ob. Ja, genau.
Und das Witzige ist, das fällt bei mir tatsächlich auf so extra fruchtbaren Boden, weil ich gerade ein ganz fantastisches oder sehr spannendes, ich will das vor Abschluss noch gar nicht zu sehr werten, aber zumindest als Reise wirklich fantastisch interessantes Buch lese. Und zwar heißt es Monsters von Claire Diderot. What do we do with great art by bad people? Wo sie reflektiert. Also die hat halt ganz viel zu Roman Polanski vor allem gearbeitet, die ist so Filmkritikerin und so und reflektiert da halt, was das eigentlich mit ihr macht oder halt auch eben nicht macht, zu wissen, dass große Künstler halt einfach nachweislich wirklich schlechte, problematische Menschen mit miesen Verbrechen im Hintergrund waren und handelt die halt so nacheinander ab, diese Typen, die das sind und reflektiert das aber sehr persönlich sozusagen, was das mit ihr macht oder eben nicht macht und wundert sich halt auch mitunter darüber, wie das zusammenhängt und was man dann doch wieder ausblendet und ne, wie das dann so verknüpft ist. Das ist eine hochspannende Reflexion, die witzigerweise halt genau da reinpasst zu dieser Rückkehr von Brock Lesnar. Ich kann das also so, ich bin so, keine Ahnung, so ein Viertel drin oder so in dem Buch. Polanski, Woody Allen und so Leute sind da, werden da abgehandelt.
Filmbranche ist da im Speziellen
ist viel
auch krass.
Film, aber es ist auch ein bisschen Musiker und so. Durchaus ein spannender Read. Das nur so am Rande.
Ja, lustig. Ja. Wir haben da ja auch noch über das Thema im Kontext des letzten Saudi-Arabien-Events gesprochen, so, ne? Dass wir abgedeckt haben. Ich weiß gar nicht, ob mit Preview und oder Review. Genau, da haben wir auch drüber gesprochen, das haben wir noch nie gemacht, das haben wir erstmals jetzt gemacht. Vorher hatten wir es aus gewissen Gründen nicht getan.
Ja.
Das geht ja auch alles in diese Richtung. So
safe, irgendwie,
ne? Also warum kommen wir damit jetzt auf einmal klar und kam es irgendwie vor einem Jahr nicht? So erklären wir in der Episode. Und auch das hier, wie man so zu Leuten wie so ein Brock Lesnar steht, wie man zu Vince McMahon auch steht und so, der jetzt raus ist, aber auch das ist denkbar, dass er auf einmal nochmal irgendwann da steht. So. Keine Ahnung, ich kann nichts ausschließen gerade.
Naja. Ist am Ende noch immer noch seine Familie, die letztendlich den Laden schmeißt mit, ne?
Ja.
So, das darf man auch nicht vergessen.
Ja.
So. Naja.
Interessant auf jeden Fall.
Ja,
rein wirklich vom Produkt her, vom Talent her und sowas, freue ich mich einfach über Brock Lesnar, der einfach mich so viele Jahre lang immer wieder hat staunen lassen, was das für ein guter Performer ist. So.
Ja.
Die Wrestling-Figur Brock Lesnar ist für mich einer der größten ever so. Ich finde den fantastisch. Das ist wirklich ein Biest, was es so noch nie gegeben hat und vermutlich auch nicht geben wird. Da muss mir auch keiner mit Oberfemi oder sonst wem kommen. Das ist dieser Typ Brock Lesnar ist einfach unique as fuck. So, es ist ein bösartiger Motherfucker. Und er ist einfach auch wirklich ein Cowboy. So.
Ja. Und das ist für dich nochmal ein extra Grund.
Natürlich. Komplett. Ja, also ja, wirklich. Also da biege ich dann auch meine Moral sonst vor. Ich hol mir mal ein Bier. Brauchst du?
Da Bier, ich meine. Ja, bringst du mir bitte den Eistee mit, den ich mir mitgebracht habe. Ja.
Der feine Herr
hat sich einen Eistee mitgebracht. Man mag es kaum glauben. Ah. Was waren nochmal die Top 7, die ich vorhin überlegt hatte? Ach so, alternative Begriffe für Tiefschutz. Ja, stimmt. Stimmt. Ich glaube, der gängigste landläufige Alternativbegriff für Tiefschutz ist Eierbecher.
Eierbecher? Sagt man das? Habe ich noch nie gehört im Dojo.
Nicht?
Nee.
Ja, ich kenne das tatsächlich. Das hat man gerade so in Fußballvereinen und so für Tiefschütze oder Handball oder so von Torhütern halt gerne gesagt. So. Eierbecher. Okay. Ja, vielleicht ist es auch ein norddeutsches Ding, keine Ahnung.
Hört sich norddeutsch an, ja.
Ja, wenn ich Eierbecher sage, dann klar, aber ja.
So im Dojo sagen sie oft einfach unten?
Unten?
Also das ist immer eine Frage, so, ob man, wenn man irgend so eine Übung macht, die irgendwie auf die Eier geht, unten? So, ja. Okay. Und dann tritt man dem anderen die Eier wie so ein Depp.
Ja, okay. Unten ist auch ein Begriff, ja. Ansonsten, ich finde Gralshüter ganz okay.
Gralshüter, schön, ja. Krass, wenn man seinen Penis den heiligen Gral nennt. Heftig.
Finde das
beschreibt. Gralshüter. Das ist sakrale, göttliche da auch reinballern, einfach.
Oder?
Ja.
Ich finde das sehr humorig. Das gefällt mir gut.
Was trinkst du denn? Der Elephant Bay?
Ja.
Eistee?
Ja.
Limone? Geil.
Ja.
Why not, ey?
Elephant Bay Eistee tatsächlich sehr lecker.
Elfen oder Elephant?
Elephant.
Okay. Also echt ein Unterschied, ne? Ob du ein Elefant oder Elf hast. Das ist gegensätzliche Lebewesen eigentlich.
Stimmt, irgendwo. Ja.
Die einen haben Rüssel, die anderen nicht.
Was?
Nichts.
Die einen haben Rüssel, die anderen nicht, hast du gesagt?
Ja.
Ja. Ich stelle mir gerade eine Elfe vor, die so Elefantenohren als Flügel hat.
Warum tust du das?
Weil du Elefanten und Elfen in einem Satz gesagt hast und das habe ich vorher noch nie gehabt. Und ich als visuell denkender Mensch, dann passieren manchmal solche Sachen in meinem Kopf.
Ist auch flügelförmig, so ein Elefantenohr, ne? Und es flattert ja auch so rum, das ist wie so ein Rochen. Also ja, also ein Elefantenohr ist, glaube ich, wirklich ein guter Flügel.
Es erinnert mich an Kaul aus der He-Man-Serie.
Oh! Kaul, wie lange habe ich den nicht mehr gehört? Ja.
Ja.
Crazy.
Das ist nah dran an einem Zwischending aus Elfe und Rochen und Elefant. Aber auch ein bisschen Eule.
Was wollten wir für eine Top 7 machen am Anfang?
Tiefschutz, alternative Begriffe für Tiefschutz. Deswegen habe ich damit angefangen.
Ach so, wirklich?
Ja, mit Eierbecher unten und Gralshüter haben wir jetzt gehabt.
Eierbecher unten, Gralshüter.
Ja.
Ja.
Aber es sind ja erstmal drei.
Mhm.
Broderich Lessenstein haben wir jetzt hinter uns gelassen.
Ja.
Shoutout Leni, immer noch bestbenannter Hund diesseits
außerhalb des Atlantiks. Außerhalb deines Körpers.
Außerhalb deines Körpers, genau.
Ja.
Brocki, ey. Brocki Lessmann. Brocki Lessmann.
Apro Leni, ey, Alter. Unreal hast du auch noch nicht so drin, ne?
Nee.
Müssen wir demnächst mal gucken.
Ja.
Und vielleicht reden wir drüber, wenn es interessant ist.
Genau. Jetzt können wir es ja auch sagen.
Leni spricht auch.
Leni spricht in Unreal die deutsche Synchro von Chelsea Green.
Geil.
Ja, Mann.
Ja.
Heftig. Leni,
ja, wirklich ohne Scheiß. Chelsea Green hat da wohl echt eine geile Rolle, so auch. Richtig Bock drauf. Vielleicht gucke ich sogar mal auf Deutsch. mal eine Folge mit Chelsea.
Das habe ich 1,5 Minuten versucht. Und dann nicht mehr.
Hm.
Aber für Chelsea Green Segmente mache ich das dann noch hier.
Ja.
Kannst du den? Ach so.
Er steht vor deiner Nase.
Ist echt krass.
Blindes manchmal Schwein. Ja.
Ah krass. Dadurch, dass hier keine Kohlensäure drin ist, hat das jetzt gar nicht geploppt beim Aufmachen.
Ach so, das ist irgendwie enttäuschend, ne?
Ja.
Cheers.
Jetzt auf alle Dinge, auf alle Menschen innerhalb deines Körpers.
Ja. Alle, krass, wenn ich Menschen in meinem Körper hätte.
Naja, erstmal du selbst. Und damit hätten wir auf alle Menschen angestoßen in dieser Episode. Das ist doch,
stimmt.
Das ist doch mal was, oder?
Gut.
Was sonst noch?
Was ist passiert?
Was treibt uns sonst noch um? Ich überlege gerade.
Ich finde Becky Lynch geil.
Ja, es ist soweit nicht überraschend.
Wirklich? Aber ja. Also ohne Scheiß. Ich finde sie schon geil. Ich fand die Interaktion mit Nikki Bella ziemlich geil.
Ja.
Ich habe selten erlebt, das passiert wirklich so, weiß ich auch nicht, mal einmal im Halbjahr oder so, dass eine Promo so eine richtig krasse Holy-Shit-Reaktion auslöst.
Hm.
Sie hat halt eine geile Line gebracht, einfach so, irgendwie, die jetzt auch eigentlich vom Inhalt her jetzt nicht sonderlich innovativ ist. Nikki Bella wurde schon oft auf ihre gescheiterte Beziehung mit John Cena angesprochen, so. Aber das hatte irgendwie einen gewissen Esprit drin, dass die Leute durchgedreht sind, aufgestanden sind, sich so wirklich cartoonartig die Haare gerauft haben vor Erstaunen, was denn da gerade passiert ist. So, Nikki Bella hat's geil gesellt.
Voll.
Becky Lynch ist nach wie vor weiterhin vielleicht die beste Frau am Mic. Lustiger, starker Moment.
Voll. Ich finde auch diesen Gedanken halt, also ich glaube, was diesen Holy Fuck Moment auch fürs Publikum ein Stück weit mit befeuert hat, ist halt einfach die bloße Tatsache, dass Nikki Bella halt einfach basically zurückkommt für so eine Handvoll Shows, nur um sich halt einfach unnötig hart beleidigen zu lassen von Becky Lynch. So. Also diese Audacity halt einfach so, weißt du, so einer zurückkehrenden Galionsfigur, die dieses ganze Women's Evolution-Ding ja auch mit losgetreten hat und so. Einfach knallhart wegzubeleidigen auf stumpfste Art. So. Also ja wirklich, diese Cena-Nummer ist ja auch die lowest hanging fruit, die es da so gibt. So. Voll. Einfach pflücken und ihr zwischen die Möppe klatschen. Wild.
Aber auch wirklich auch selbst verursacht so ein bisschen, ne? Weil Nikki Bella war diejenige, die zuerst irgendwie auf diese persönliche Ebene mit Seth Rollins gegangen ist und Becky Lynch und dann kontert sie halt.
Und ich finde die Art, wie Becky Lynch über Seth Rollins spricht, so maximal the man-esque.
Ja.
Weißt du, also wie sie ihn halt auch immer so richtig, ich finde das voll geil, Becky Lynch, the man Empowerment Ding, wie sie von ihm spricht wie so eine Trophy Wife.
Ja, voll.
So geil.
Hot Husband.
Ja.
Also, ja, komplett, ey.
Und dann halt auch direkt in diesen Modus geht, den man halt sonst so standardmäßig irgendwie Männern, wenn man Sprüche über ihre Mutter macht, so ungefähr attestiert. Das ist super witzig.
Ja.
Becky Lynch ist wirklich faszinierend.
Mit ihrer irischen Dreckschnauze kann sie das halt auch geil bringen, so, ne? Voll. Das ist einfach prädestiniert dafür.
Voll.
So.
Und ich muss sagen, Becky Lynch gegen Lyra Valkyria war bei SummerSlam dann auch eines der Matches, die mich definitiv positiv überrascht haben. Also ich hatte die Fehde ja auch echt langsam satt, habe ich in der Preview gesagt. Aber ey, Kabelbinder Lyra und die ganze Chose, das hat mir schon auch echt nochmal gut was gegeben, muss ich sagen.
Der Stuhl.
Ja.
Einfach schön. Ja, ist gut gemacht, gutes Ende dieser Nummer. Ja, genau. War ein zu viel, aber Match war mega. Ist geil. Ja. Also Lyra Valkyria ist nach wie vor im Ring meine Lieblingswrestlerin. So.
Selbst wenn ihr da mal das Händchen aus dem Kabelbinder flutscht, wird das schnell gelöst, wieder reingeschoben.
Natürlich, rein da. Wobei im Ring, ey, ich muss echt gucken mit Io Sky. Ne? Ich habe Io Sky in der letzten Episode als beste Wrestlerin der Welt bezeichnet.
Oh ja.
Ja, also die beiden sind's für mich so.
Einfach. Io scheppert aber auch gerade durch die Matches, meine
krank.
Herren.
So krank, ey.
Ja.
So ein bouncy Style beim Selling. Ja, aber Lynch, also wirklich, ich mag ihren neuen Theme-Song, der ist geil, der geht ab. Corey Graves hat Bock auf irgendwie so Punk-Rock gedönt, Pop-Punk-Rock. Also irgendwie hat sie sich nicht neu erfunden, aber irgendwie ist da schon was Frisches drin bei ihr. So, das mag ich irgendwie. Also sie hat schon einen geilen Drive gerade für mich so und wird jetzt erstmal Nikki Bella bekommen.
Ja, und ich finde, diese Fehde mit Lyra hat sie mir auch irgendwie so auf so eine richtig The Man-mäßige, vielleicht, also vielleicht ist Becky Lynch wirklich am nächsten dran, in ganz WWE das zu sein, was man halt landläufig schnell mal als Tweener bezeichnet, so. Weil auf der einen Seite irgendwie eindeutig Heel in all ihren Aktionen und ihren Haltungen und auf der anderen Seite halt auch einfach genau dafür im Zweifelsfall zu Recht abgefeiert. Weil natürlich Becky hat mit diesem Spruch halt eine klar als Face präsentierte Nikki Bella angegangen und trotzdem war es ein völlig kalkulierter Moment von, Leute werden Becky dafür lieben. So, weil es einfach scheiße funny in die offene Wunde ist. So.
Ja.
Leute mögen das halt einfach.
Ja.
Weil am Ende Becky, Nikki Bella halt auch ein zweischneidiges Schwert ist dann doch für so das WWE-Publikum und durchaus ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt auch.
Ja.
Das ist schon irgendwie faszinierend zu beobachten, wie diese Becky Lynch damit spielt und wirklich auf eine ganz abstruse Art eine, ja, ich bin bei dir, schon irgendwie neue Version von, aber immer noch treu zu sich selbst ist. Ist geil.
Ja, schon. Ja, du denkst ja so Sachen wie Tweenertum und so immer von Publikumsreaktionen ausgehend, so, ne? Hauptsächlich.
Nicht nur, aber ja.
Genau, da kann sie schon beides kriegen. Das hat sie auch in der Fehde mit Valkyria teilweise bekommen, so, ne?
Ja,
safe. Was es na Valkyria sehr schwer gemacht hat mitunter.
Ja.
Genau, und es kann auch nach Nikki Bella passieren, so. Es kann nach hinten losgehen. Deswegen, es sind anspruchsvolle Charaktere, solche Leute. Leute, die halt irgendwie sich selbst treu sind, wie du gerade so schön gesagt hast, irgendwie Inhalte haben und so, das sind immer anspruchsvolle GegnerInnen, so, weil, ne, es gibt ein paar davon und es gibt so Gradmesser im Wrestling. Und ich glaube, Becky Lynch ist die Gradmesserin. Mhm. So auf der Männerseite hast du mehrere solche Personen irgendwie, ne? Die halt, ne, CM Punk, Seth Rollins und so. Du hast ganz viele Leute, die in alle Richtungen gehen können und mit denen es einfach schwer ist zu arbeiten und nicht in Sachen schwer, also schwer im Sinne von anspruchsvoll. So.
Ja.
Da musst du schon wirklich besser werden, als du vorher warst, wenn du mit solchen Leuten da stehst. Ich weiß gar nicht, ob Nikki Bella das kann. So.
To be fair, würde mich nicht mal darüber wundern, wenn das Ergebnis dieser Nikki Bella-Fehde halt einfach ist, dass Becky Lynch weiter in eine Publikumsliebling-Richtung sozusagen overgeht. So, weil Nikki Bella ist halt eine Teilzeit-Wrestlerin, davon ist auszugehen, dass sie eine Stippvisite sein wird. So.
Ja.
Und egal, ob sie als Face in die Fehde geht oder nicht, Heel-Turn wird sie wohl kaum, denkbar, aber recht unwahrscheinlich. Das ist ein völlig okayes Opfer, um Becky overzubringen. So, also, ne, in welche Richtung auch immer. So, Becky muss nicht zwingend so richtig Heel bleiben in der Nummer. Es ist gar nicht nötig. So, aber genau das macht es halt interessant. So, weil wir haben halt schon althergebracht und aktuell, so ein Stück weit.
Ja.
Und das, obwohl die beiden vom Alter her gar nicht so viel unterscheidet.
Die haben ja beide gesagt, so, das ist nicht deine Era. So, haben sie sich beide an den Kopf geworfen, so. Und irgendwo ist Becky Lynch ja so am Scheideweg, weil, ne, wenn man von der Ära redet, dann sehe ich auch eher so Rhea Ripley und sowas, die Ära prägen.
Ja.
Becky Lynch hat die letzten Jahre nicht viel geprägt, so, ne, da waren andere Frauen da waren Liv Morgan und Rhea Ripley zum Beispiel viel prägender.
Ja, Becky Lynchs Zeit liegt nochmal davor, ne?
Also, ja, schon, genau.
Bei den Damen geben sich die Ähren, wenn man so will, dann doch viel schneller die Klinke in die Hand, so.
Lustig, wenn das jetzt Ähren mit Ä wären, so, und das Kornähren geben sich so, Pharma-Gimmicks von Frauen. Es gibt so eine Serie, McLeods Töchter, hast du davon mal gehört?
Nee.
Ist auch völlig irrelevant, wirklich, ohne Scheiß.
Aber die
Farmerinnen in Australien.
Ja.
So, ja.
Was glaubst du, wie viele Jahre im Alter trennen Nikki Bella und Becky Lynch?
Pff, Alter.
Stephanie Nicole Garcia Collis und Rebecca Quinn.
Nikki Bella ist schwer zu schätzen für mich tatsächlich. Die ist schon super lange dabei, hat aber auch echt jung angefangen. Ey, wirklich, ins Blaue geschätzt. Ich glaube, Nikki Bella ist 41.
Das ist
und
korrekt.
Wirklich, ohne Scheiß?
Ja.
41 wirklich? Ja. Heftig, ey, Zahlen und ich.
Ein Match made in heaven.
Wenn es willkürlich wird, dann klappt's.
Dann ist deine Trefferwahrscheinlichkeit groß. Ja, ist tatsächlich so. Das haben wir in diesem Podcast schon mehrfach gehabt.
Und hier, Lecky Binch.
Ich wollte auch Lecky Binch sagen.
Oh, die macht das auch schon ein bisschen. Oh, jetzt habe ich. Mm, 37.
38.
Fuck!
Ja. Aber es ist krass. Scheiße. Aber die liegen halt einfach nur 3 Jahre auseinander.
Ja,
das ist schon verrückt.
Das ist heftig.
Das ist schon verrückt vor dem Hintergrund, wie sehr halt Nikki Bella schon irgendwie für eine Zeit vor Becky Lynch steht.
Total, total.
Aber sie haben natürlich eine ganze Zeit gemeinsam geworkt.
Ja.
So.
Ja.
Nur halt eben für Verschiedenes stehend dann im Endeffekt, so, ne?
Ja, total. Und NXT war ja noch da, ne?
Ja.
Wo Becky Lynch halt erstmal noch so ein paar Jahre gemacht hat.
Ja.
Während Nikki Bella dann schon mit Brie in den Brie-Mode gegangen ist.
Brie-Mode, Alter.
Der Brie-Mode.
Fuck you, so eine Scheiße.
Der Brie-Mode war, ja. Kabelträger. Wort für Tiefschutz.
Warum? Achso.
Geht ja nicht nur um die Eier, es geht ja auch um den Schlong.
Es geht ums Kabel. Also Kabel ist tatsächlich der, also von allen länglichen Dingen, wirklich so mit der unwahrscheinlichste Begriff, den ich bisher für Jarak gehört habe.
Ja, es gibt halt auch so, keine Ahnung, sind Glasfaserkabel und so, sind die nicht auch vom gewissen Durchmesser?
Die sind sehr dünn, Glasfaserkabel, ja.
Ach so, da meine ich eher so die Hülle, wo dann mehrere von diesen dünnen drin liegen.
Ja.
Quasi die Schwellkörper. aber, nee, hier, aber es gibt auch hier so, sag schnell, so Stahlkabel, die so in sich geflochten sind und so. Das ist dann schon eher so.
Das, was du mit dem Kabelträger meinst.
Genau.
Ja.
Nee,
ist okay.
Kannst du dir auch mal so umwickeln und so, wenn es mal länger dauert. Ja. Und so, ja, Kabelträger würde ich noch reinwerfen.
Okay, ja. Warum nicht?
Ja.
Cool.
Was aber wirklich auch einfach ein Job ist. So, wobei der Job auch nicht Kabelträger heißt, aber wahrscheinlich, also ne, so.
Ja, aber es gibt Assistant. Die Bezeichnung ja durchaus für, ja. Ja, aber doch, also Menschen, die hinter Kameraleuten herlaufen und die Kabel tragen, sind mitunter schon das.
Das heißt bestimmt anders.
Ja, klar. Im Zweifelsfall heißt es Cable Management. Wire Management vielleicht. Nussschale.
Oh, schön. Ja, aber tatsächlich schon besetzt, weil Nussschale ist halt wirklich einfach ein kleines Boot.
Ja, klar, aber es ist ja nicht so, als könnte ein Teekesselchen nicht mehrere Teekesselchen sein.
Ja, das war... Krass, 3 sogar. Es kann ja auch wie eine Schale sein, wo verschiedene Nüsse drin liegen.
Genau, oder die Schale einer Nuss.
Heftig.
Ja.
Was eigentlich ja die Ursprungsnussschale ist.
Also wir haben jetzt schon 4 Bedeutungen 4 für Stück Nussschale. Schon.
Alter Schwede.
Also, ja.
Krass.
Extrem vielschichtiges Wort.
Ich wurde letztens beleidigt.
Mit du Nussschale?
Nee, man hat mich Paranuss genannt.
Warum?
Du Paranuss, Alter, komm doch mal klar, sagte man zu mir. Ja.
Was soll das denn?
Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber Paranuss hört sich schon irgendwie... Das ist, glaube ich, die Nuss, die das größte Beleidigungspotenzial hat.
Findest du?
Paranuss? Ja, wie sonst? Erdnuss? Erdnuss ist auch ein bisschen dumm. Du Paranuss, ja. Weil Para hört sich an wie paralysiert,
Paranoia.
Paranoia. So. Ist irgendwas Schlechtes. So.
Findest du Paranuss? Also ich hab keine besonders emotionale Beziehung zu Paranüssen. Ist auf meiner Liste der wichtigsten Nüsse sicherlich nicht weit vorne. Und vielleicht ist genau das Beleidigungspotenzial.
Oh ja. Ja,
Leute sind, also ich kenne wenige Leute, die sagen würden so, boah, aber wenn du sagst so, was ist deine Lieblingsnuss? Leute, die Paranüsse sagen, ich glaube, die musst du suchen.
Ja, kann sein. Das sind die großen, ne? Das sind großen Nüsse, ne? Die sind riesig.
Die sind schon nicht klein, soweit ich mich erinnere.
Ja.
Aber ich bin auch schlecht mit Namen.
Ich habe aber noch nie so Paranussmus oder so gesehen, Paranussbutter.
Vielleicht hat das auch einen Grund, weil niemand danach fragt.
Ist die Paranuss eine Nuss?
Oh, ein guter Punkt. Das kann man ja recherchieren. Warte, lass mich gucken.
Also Word on the Streets ist, dass...
Viele Dinge Nuss heißen, die keine Nüsse sind.
Genau, genau. Absolut. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Paranuss keine Nuss ist, sondern irgendwie dann, keine Ahnung, Nachtschattengewächs und davon der Kot. Oder so.
Die Paranuss ist die Frucht des Paranussbaumes.
Natürlich.
Und trägt neben der Bezeichnung Paranuss noch zahlreiche andere Bezeichnungen.
Auch Beleidigung bestimmt.
Amazonasmandel oder auch sexy, Brasilnuss.
Okay.
Doch diese Namen sind Schall und Rauch, steht hier in diesem Artikel.
Steht es da wirklich so?
Ja.
Krass.
Bla bla bla. Aber es scheinen tatsächlich Nüsse zu sein.
Ja? Okay. Hast du jetzt einfach nur Paranuss eingegeben? Du musst schon ein bisschen KI füttern und sagen, ist die Paranuss eine Nuss?
Ja, ich habe erstmal einfach nur das gemacht, ja. weil ich will ja keine halluzinierte KI-Antwort haben. Denn wie wir alle wissen, nutzt man KI nicht, um Wissensfragen zu stellen. So, das ist nicht der geeignete Verwendung.
Stimmt, man nutzt sie, um Bilder zu generieren.
Zum Beispiel.
Die CO2-Ficker da draußen, Alter.
Echt, ey.
Mario wird schon wieder...
Du weißt ganz genau, wer gemeint ist, Mario.
Ja.
Ohne Scheiß. So, aber es scheint so, als wäre die botanisch gesehen... Nee, sind Samen. Das sind eigentlich keine Nüsse.
Aber Nüsse sind immer Samen, oder? Nee. Ja Gott, mein Gott, kriegst du ja keine vernünftige Antwort raus, das Google KI?
Im Moment keine vernünftige Antwort. Das war jetzt eines der Featured Snippets in Google.
Du hast doch schon wieder nicht angegeben, ist die Paranuss eine
Nuss? Doch.
Ja.
Industrieverband Agrar sagt zu dem Thema Paranuss eingeschränkt empfehlenswert.
Geil, es wird einen Grund haben, warum es keinen Paranussmus gibt. Ja. Okay.
Ich suche jetzt mal Liste der botanischen Nüsse. Weil das würde mich mal interessieren. Was ist denn, also Nüsse sind ja wirklich so eine Kategorie, bei der einfach super oft, zumindest mein Gefühl, einfach behauptet wird, etwas sei eine Nuss.
Ja.
Sie ist keine.
Ja, ich glaube auch.
So.
Ich glaube auch. Eine Erdnuss zum Beispiel ist doch keine Nuss.
Eine Erdnuss ist, glaube ich, keine Nuss. Nee.
Also, ja, es gibt
genau, ein sehr Dings.
Aber eine Mandel ist eine Nuss.
Eine Mandel kann sein, warte. So, also hier sind wir jetzt auf Wikipedia. Ja, das ist wenigstens von Menschen gefälscht im Zweifelsfall. Ich unterstelle, bei Nüssen ist die politisch motivierte Absicht relativ klein,
ja,
dass es irgendwie manipuliert sein könnte.
Ja, ich glaube auch.
Gucken wir also mal. Nussfrüchte, genannt auch Nüsse, sind Schließfrüchte, bei denen alle drei Schichten der Fruchtwand, das heißt des Perikarps.
Der Perikarp.
Verholzt sind.
Verholzt, geil.
Ja, meist wird dabei nur ein einzelner, umgangssprachlich ebenfalls als Nuss bezeichneter Samen von der Nussschale umschlossen.
Ja.
Schalenobst, auch Schalenfrüchte, ist die handelsübliche Bezeichnung für Obst, dessen Fruchtkerne von einer harten, meist holzigen Schale umgeben sind. Ja. Es handelt sich um Nüsse und Kerne, die für den menschlichen Verzehr geeignet sind. Ihre Fruchtwand, die Schale bzw. das Perikarp, ist dagegen nicht zum Verzehr geeignet.
Soweit. Boah, so ist ein bisschen bitter auch.
So, oft. Nüsse im botanischen Sinne. Bucheckern, chilenische Haselnuss, die echte Walnuss. Sie galt bis vor kurzem noch als Steinfrucht, ist inzwischen aber allgemein als Nuss anerkannt.
Als Frust.
Als Frust.
Ja.
Die Edelkastanie, auch Marone, Eichel, Erdnuss. Als Hülsenfrüchtler ist die Frucht der Erdnuss eine Ableitung der Hülsenfrucht. Sie bleibt allerdings geschlossen.
Was?
Die Hülsenfrucht ist nämlich eine Öffnungsfrucht und gehört demnach zu den Nüssen. Erdnüsse sind
okay,
Nüsse.
Okay, und Erdnüsse doch Nüsse. Krass.
Ja. Die Hanfnuss,
Mythos widerlegt.
Ja, ist gut. Ja. Dafür sind wir da.
Wahnsinn.
Die Hanfnuss, die Haselnuss, die Macadamianuss, die Platanennuss, die Steinnuss und die Wassernuss.
Das sind alle?
Ja.
Was ist mit Pistazien und so ein Scheiß?
Offensichtlich im botanischen Sinne keine Nüsse, genauso wie Cashews, Erdmandeln.
Was sind keine Nüsse?
Ja, Cashews sind keine Nüsse, sie sind Samen einer Steinfrucht. Die Kokosnuss ist der Steinkern einer Steinfrucht.
Alter.
Die Kolanuss, eine Balkfrucht.
Das hat sich jemand ausgedacht?
Mandel ist ein Steinkern einer Steinfrucht. Die Muskatnuss ist der Samen einer Balkfrucht. Die Paranuss ist der hartschalige Same aus einer Kapselfrucht. Die Pekanuss ist der Steinkern einer Steinfrucht. Genauso wie die Pilinuss, die Pistazie ebenfalls.
Pimmelnuss?
Ja, die Pistazie ebenfalls. Und die Shea-Nuss, also aus der Shea-Butter gemacht
wird. Ja, Shea-Butter, Alter.
Ist die Frucht, und also ist botanisch gesehen eine Beere.
Was?
Ja. Der Unterschied ist, die meisten davon sind Steinfrüchte. Die Steinfrüchten ist der Unterschied, da ist nur die innere Fruchtwand verholzt und außen ist eine weiche Hülle.
Die Huren.
Das Fruchtfleisch, so.
Ja. Die Loser, ey, ohne Scheiß.
Ja.
Okay, das sind echt wenig Nüsse im botanischen Sinne.
Ja, Mann. Ja.
Krass, dass wir das nicht mal festhalten hier.
Genau, hier gibt's noch ein paar Sonderformen, aber die lassen wir jetzt erstmal außen vor. Aber ja, also das heißt, Nüsse erkennen wir daran, dass wir im Zweifelsfall Samen haben mit vollständig harten, verholzten Schalen.
Ja.
Und alles, was dann außenrum vielleicht noch wieder weich ist, selbst wenn es dazwischen einen holzigen, harten Kern gibt, ist im botanischen Sinne keine Nuss mehr.
Ja, okay.
So. Das ist gut, damit kann ich leben. Das kann ich,
find ich auch.
Kann ich durchaus, checken. Gut.
Geil, okay, danke. So, ja gut, jetzt haben halt alle ausgeschaltet.
Nee, es war wichtig. Ich glaube, das haben viele Leute jetzt, das hat viele Leute weitergebracht.
Weißt du, Leute sitzen da so und schreiben da so mit und so, spulen dann nochmal so zurück und sagen, weiß die Pekanusse?
Also ganz ehrlich, dieses Segment gerade hat ein höheres Potenzial, in irgendeinem WG-Küchengespräch oder auf irgendeiner Party oder keine Ahnung, bei einem Kaffee am Arbeitsplatz nachbesprochen zu werden, als unsere Meinung zur ethischen Korrektheit der Anwesenheit von Brock Lesnar.
Ja, das stimmt. Ja, wahrscheinlich. Ja, ohne Scheiß. You're welcome da draußen. Mein Gott, ja.
Wow. Und wir kommen dahin wegen Nussschale. Ne?
Ohne Scheiß, ja, wegen Nussschale. Ja, wegen meinem T-Shirt, der da immer noch im Flur liegt, glaube ich. Ja.
Du Sack. So, was gibt's denn sonst noch? Wo wir schon bei Becky Lynch waren.
Ja.
Und Lyra Valkyria. Beiden sollen an dieser Stelle unsere anerkennenden Blumen gebühren.
Ja.
Also ich persönlich bin immer noch köstlich unterhalten, und zwar in meiner allerniedersten Humorregion von Charlotte Flair und Alexa Bliss.
Ich sag dir, wie es ist. Himmelswillen.
Wirklich. Also es ist der tiefe, dunkle Abgrund innerhalb der Nussschale meines Herzens.
Oh.
Aber ich finde das immer noch süß. Und vor allem deshalb, weil es so surreal ist, weil es Charlotte Flair ist. Sorry.
Ich habe mir dieses Post-SummerSlam-Segment von denen bei Raw angeguckt, alter Schwede.
Wie trashig!
Das ist nicht nur trashig, das ist wirklich aus meiner Sicht einfach nur schlecht. So, das ist so ein schlechtes Comedy-Duo, die sich ihre Segmente dazu spielen. So, ey, für mich ist das nur Fremdschämen. Ich hasse alles daran.
Herrlich.
Sterbt, wirklich. Ich hasse alles daran.
Ja. Verstehe ich aber auch gleichzeitig. Es ist wirklich so, also entweder man hat den Zugang dazu oder nicht. Ja. Es ist, also ich kann mir auch absolut eine Realität vorstellen, in der mich es zu einer anderen Tageszeit erwischt hätte, dass ich das erste Segment von denen sehe und fortan alles kacke fand. So, also
kann passieren.
Hätte wirklich sein können. Ja. Ich möchte aber zu SummerSlam tatsächlich sagen, das war auch so eine Überraschung für mich. Also Roxanne Perez hat Alexa Bliss zurück in den Ring geholt.
Ey, ohne Scheiß, ja.
Alexa Bliss ist komplett zurück. Ich weiß nicht, wie viel davon sozusagen sie reproduzieren kann mit einer anderen Gegnerin, aber also alles zwischen Alexa und Roxy sah aus, als wäre Alexa nicht weg gewesen. Und das ist das erste Mal seit Jahren, dass die auf dem Niveau geworkt hat. Ja. Hut ab an Roxanne Perez. Fantastisch.
Ja. Da sieht man, wie diese Anfang 20-Jährige einfach ein Talent hat und einen Beitrag leistet für diese Women's Division,
ja,
die von unschätzbarem Wert ist. So, das ist, puh, ja, krass. Also Alexa Bliss war nie eine besonders gute Wrestlerin. So, die war immer solide. Manchmal war sie irgendwie gut, hatte irgendwie was, konnte ihren Charakter immer gut einbringen und so.
Ja,
vor allem das. Aber sie war ja wirklich dann die letzten Wochen so nach ihrem Coming, sie war ja einfach wirklich einfach nur scheiße. So.
Ja.
Kam überhaupt nicht klar. Ring Rust mal 1000, so.
Timings kacke, Moves hölzern.
Ja.
War alles wie weggefickt.
Jetzt ist sie halt wieder da und hat das sogar auch in der Wochenshow jetzt irgendwann, wie gesagt, ich habe halt Raw, SmackDown, Raw irgendwie geguckt, ich weiß immer nicht, wann was war jetzt. Ich hab's am Stück geguckt eben. Hatte ja auch da nochmal ein Tag-Match gehabt, so. Und auch da war Alexa Bliss dann gut und hat auch den Finisher gemacht und so, der mittlerweile richtig gut funktioniert, weil auch Roxanne Perez den nimmt.
Ja.
So, also ja, stark. Mann, Perez, ey.
Ja.
Auch so eine. Es gibt gerade wirklich sehr viele kleingewachsene, Lyra Valkyria ist jetzt nicht sonderlich klein, aber auch kleiner als andere, Wrestlerinnen, so, die irgendwie absolut mein Herz haben, so.
Ja.
Sky, Valkyria, Perez, ja.
Gutes Trio.
Ja,
definitiv gutes Trio.
Ja.
Und dann, um die Damen vielleicht noch von SummerSlam kurz abzuschließen, was hat Jade Cargill mit ihr gemacht?
Ach, da bin ich immer noch nicht so drin bei ihr. Also, die geht mir irgendwie am Arsch vorbei.
Aber sie hat verloren. Wie schön ist es denn?
Das ist tatsächlich schön. Ja, das ist tatsächlich schön. Ich glaube, du hast es auch getippt so.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich dagegen getippt habe.
Hast du. War Nacht 1.
Ja, dann
haben wir nur unterschiedliche Meinungen gehabt.
Ja. So, dass sie dann wirklich clean verliert so. Ich glaube, das erste Mal im Singles-Match ist schon was Besonderes. Irgendwo. Ja. Und, ja, spricht für Tiffany Stratton, dass man mit ihr dann doch noch ein bisschen mehr vorhat. Und
ja,
nicht sagt, ja, stagniert irgendwie, das ist meine Wahrnehmung. Ja. Lassen wir mal, geben wir mal der Jade den Titel, was man auch nicht machen kann zu dem Zeitpunkt einfach.
Nee, genau. Also klar kann man das machen, nur um nochmal Heat darüber zu generieren. So, ne?
Ja.
Aber das müsste sie halt Hilfe sein. So.
Gottes Willen.
Aber also jetzt mal ganz im Ernst, ne? Der Zuspruchsunterschied im Sinne von Pop-Lautstärke zwischen Tiffany Stratton und Jade Cargill, der war immens. Insofern absolut richtige Entscheidung.
Zum Glück, ja. Ja, ja, aber beide langweilen mich eigentlich einfach eher gerade.
Check ich.
So.
Ja.
Ja.
Jo.
Jo. Jo. Jo. Ja. Ich überlege gerade noch, ist noch irgendwas Wildes passiert in den Folgeshows? Also wir haben halt eine Entlassung von Karrion Kross und Scarlett Bordeaux.
Keine Entlassung. Ausgelaufener Vertrag.
Oder ausgelassener Vertrag.
So viel Fingerspitzengefühl wollen wir haben.
Was sagt dein Work-Radar an dieser Stelle?
Nee, kein Work.
Okay.
Jackpot aber. Also doch Work, aus Business-Sicht Work. Guck mal. Meine persönliche Interpretation davon ist die folgende. Das Publikum will Karrion Kross. Karrion Kross ist super. Die Aktie Karrion Kross steht hoch im Kurs. So,
ja,
ne? Leute fordern den im Internet, bei den Shows. So, es gibt Signs, obwohl der halt teilweise ewig keine Matches hatte. So, Leute haben richtig Bock auf Karrion Kross. Und man kann jetzt sagen, es ist ja selten dämlich, seinen scheiß Vertrag auslaufen zu lassen. So, aber gleichzeitig ist es das vielleicht auch nicht. Weil wenn du keinen Plan und keine Idee für Karrion Kross hast, dann gönn dem doch, dass er geht, dass er macht was, also dass er das Indie-Money macht, weißt du, während seine Aktie hoch ist. Der fällt jetzt nicht bodenlos, so, sondern der geht als Star da raus, als jemand, auf den Leute Bock haben, für den Leute Tickets kaufen würden. Lass den ein Jahr, lass den zwei Jahre, lass den sein Ding machen, lass den scheppern. So, und dann holst du ihn halt zurück und er ist halt einfach in seinem Wert nochmal gestiegen. So, wenn du jetzt eh gerade nichts richtig vorhast. Ich finde das voll okay und ich finde das auch tatsächlich für Karrion Kross und Scarlett korrekt so, dass sie trotzdem die Gelegenheit hatten, sich zu diesem Moment hin nochmal was aufzubauen in den Shows. So, weil das halt was anderes ist, als wir lassen dich einfach fallen und dann, nachdem wir dich halt 6 Monate nicht eingesetzt haben, dann guck halt, wo du bleibst. So. Das ist schon eine gute Startbedingung für jemanden, der jetzt halt in die Selbstständigkeit geht. So.
In die Selbstständigkeit. Ja, ist ein interessanter Gedanke, interessante Perspektive. Wenn das alles so ist, wie es gerade scheint, dann wird das, glaube ich, gut laufen für die beiden. Also für mich ist, ich komme von einer anderen Perspektive, ich sage, wenn du jemanden hast, der gerade so heiß ist und organisch gewachsen vom Publikum gefordert wird, dann lässt du den Vertrag nicht auslaufen, sondern dann überlegst du dir, wie du diese Person vernünftig einsetzt und daraus Profit schlägst. Also keine Ahnung, also du hast ja die Kreative da, du sitzt da am Tisch, die Leute wollen ihn irgendwie, dann mach da was mit raus, so statt ihn gehen zu lassen. Na klar, kann man ihn in 2 Jahren wiederholen. Aber jetzt gerade ist die Kartoffel heiß, so. Aus Business-Sicht unverständlich, weil man hat schon gesehen in der Vergangenheit, dass Leute, die vom Publikum gefordert werden, auch mitunter wirklich durch die Decke gehen können. So. Klar. Und das habe ich hier schon gesehen bei ihm und auch ein bisschen gehofft. So, ne? Ich habe seit Monaten einfach nur die besten Worte für diesen Mann und ja, bin traurig, so dass er geht. Hoffe aber tatsächlich noch so ein bisschen auf einen klassischen Work tatsächlich. So, ja. Das hat man mit R-Truth zuletzt gemacht, das hat man mit Verletzungsgeschichten gemacht.
ja.
So, ich glaube, das wagt man gerne zurzeit, so in so einer Zeit, auch um diesen ganzen Dirt Sheets und so irgendwie auch mal so einen reinzuwürgen und so, die jetzt irgendwie da mitgehen, dass er jetzt entlassen wurde und so. Ja, keine Ahnung. Ein paar Sachen sprechen dafür so. Es gibt schon sehr laute Bekundungen so von auch Kollegen und Kolleginnen, die irgendwie da jetzt irgendwie traurig drüber sind.
Voll.
Keine Ahnung.
Also, aber either way, ne? Also allein die Nachricht, dass sie es gemacht haben, lässt halt seinen Wert noch einmal steigen. So. Also
auf im jeden Endeffekt, Fall. Ja.
Aus meiner Perspektive, wie gesagt, für Kross und Scarlett ist auch das jetzt erstmal eine gute Nachricht und alles cool.
Safe.
Und wir wissen nichts, ne? Es kann natürlich auch sein, dass die keinen Bock haben. So, und
oder ein halbes Jahr vielleicht nach auf Hawaii Urlaub machen wollen.
Ja.
Weißt du? Und dann abgesprochen haben, dass sie im halben Jahr wiederkommen.
Genau, oder Kross hat in einem Interview, glaube ich, gesagt, er hätte gegen Sammy jetzt gerne so ein Japanese Strong Style-mäßiges, richtiges Shepper-Match gemacht, so haben sie auch nicht bekommen. Vielleicht macht er das jetzt kurz einen Moment, aber halt auch nicht lang. Ja. Ey, Mann, der hat gerade ein Buch rausgebracht, so was WWE in der Preview-Show auch noch ein bisschen mitpromotet hat. So, vielleicht ist das nochmal ein Ding, dass er sich davon eine Auszeit nimmt. Vielleicht haben die ja wirklich selber gerade keinen Bock. Vielleicht haben sie eine horrende Gehaltsforderung, gerade weil die Aktie hochsteht. Keine Ahnung, ne? Also Triple H ist nach allem, was so überliefert ist, schon eher auf der Fanseite, was Karrion Kross angeht. Ich glaube nicht, dass die im Schlechten auseinandergegangen sind.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Let's see. So. Also ich glaube nicht, dass es das letzte Mal gewesen sein wird, dass wir Karrion Kross bei WWE gesehen haben. Und ob er jetzt übermorgen zurückkommt oder halt in einem Jahr oder so, ist mir erstmal egal. Ich bin gespannt, wo es denn hinführt. Ich mag den.
Ja, mir ist der Moment halt ein bisschen komisch aufgestoßen, so, weil es, ne, es ist gerade halt heiß. Dann mach halt Profit mit, so, keine Ahnung.
Ja.
Aber genau, man weiß es nicht. Genau, man kommt ja auch manchmal einfach wirklich nicht zusammen, so, ne. Das heißt, er will 1 Million mehr im Jahr, ist da hart, oder genau, Verhandlungssachen können sein.
Ja, oder will irgendeinen Spot oder so, von dem sie aber sagen, so, ey, ganz ehrlich, wir sind bis auf da und dahin mit den und den so und so geplant.
Ja.
Ich sehe das gerade für dich nicht, Karrion, da müssen wir auch ganz ehrlich sein, so.
Ja.
Das am Ende ist auch das Entertainment-Business im Zweifelsfall halt ein, so wie jeder andere Job auch, so weißt du, wenn alle Positionen, die jemand haben wollen könnte, gerade besetzt sind, so dann, ja, dann kannst du den halt einstellen und auf die Bank setzen, aber es macht ihn ja auch nicht happy. So.
Stimmt.
Und auch die Fans nicht, niemanden, so es bringt einfach niemandem was und die Zeiten, in denen WWE-Leute einfach weg sind, nur damit AEW oder so die nicht hat, ich glaube, die sind auch vorbei.
Ja, die sind vorbei, das ist egal. Also ob AEW die Leute jetzt kriegt oder nicht, das hat keine Auswirkungen für WWE.
Nee, so, das denke ich nämlich auch.
Wenn die jetzt Braun Strowman, wenn Tony Khan jetzt Braun Strowman einkauft, Fuck off, so.
Genau, und ja, wenn WWE übermorgen einen Grund darin sieht, dass Braun Strowman geil für sie ist, dann scheißen sie auch darauf, ob der 5 Minuten bei AEW war und da vielleicht gesagt hat, Triple H stinkt aus dem Mund wie ein Arsch. Stimmt. So, dann ist denen das auch egal.
Ja.
So.
Ja, Strowman hat tatsächlich ähnliche Dinge gesagt. Also nicht das, aber hat sich irgendwie aufgeregt wieder. Ja, Strowman ist aber auch, glaube ich, nicht so hell. Nein. Ja. Okay.
Ja. Cross. Überleg grad. Cross, Sami Zayn hatten wir schon kurz angeschnitten.
Dirty Dom fickt weiter durch.
Ja, Mann.
Gewinnt seine Matches.
Dirty Dom jetzt dann halt am Wochenende, also wahrscheinlich der am lautesten bejubelte Mensch bei einem AAA-Event ever werden oder so. Keine Ahnung. Das ist schon crazy.
Ja.
Zieht jetzt El Grande Americano nochmal mit.
Ja.
So, also ist ja schon ein generationenüberspannendes Ding.
Komplett,
so mit den beiden.
Ja. Ja. Ja.
Interesting. Judgment Day sowieso spannend. So, also wirklich, Judgment Day bleibt für mich sehr interessant. Ich mag das gerne mir ansehen, was da so passiert. Ich mag, wie Finn da die Fäden zieht. Ich mag all die Sticheleien in Richtung Liv.
Ja.
Ich mag den treu doofen Dom. Ich mag JD McDonagh in seiner Rolle.
Ja, so, das ist cool. Das ist cool.
Also weißt du, der ist ja so ein bisschen weird da reingekommen, aber ist halt inzwischen schon so ein smarter,
ja,
Right-Hand Man, wenn man so will, von Finn.
Ja.
So.
Ja.
Auch Roxy hat's offensichtlich faustdick hinter den Ohren und hat inzwischen Raquel Rodriguez auf ihrer Seite.
Ja.
Das ist schon ein interessantes Ding. So, das macht schon Bock. Die machen schon Bock. Judgment Day ist geil. Ist eine crazy Konstante.
Ja, ist wirklich eine geile Konstante. Wir haben ja noch über den Aufstieg von Raquel Rodriguez dank Roxanne Perez geredet in der,
ja,
Preview.
Ja.
Was sich halt durchzieht. Also nach wie vor, ne? Perez einfach von unschätzbarem Wert in dieser Division für die nächsten 20 Jahre.
Ja.
Es ist so krass. Ja. Ja, und irgendwann kommt Liv Morgan zurück. Alter, wie Finn einfach sagte. Sie ist Rehab machen, so läuft echt gut, ist bald zurück. In 6 bis 8 Monaten. So, es ist so ein Bastard, ey.
Ja.
Ja.
Das ist herrlich unterhaltsam.
Ja.
Mag ich sehr gerne.
Und sie halten sie einfach warm, das ist das Geilste daran.
Ja. Ja, so, voll.
Das heißt, auf der Meta-Ebene erfüllt Finn Balor einfach, tut er ihr einfach einen Gefallen, so. Das ist so geil.
Voll. Also, was für eine Untermauerung der Rolle von Liv Morgan innerhalb von, ja, Judgment Day, mindestens mal, das einfach ist, so, die, ja, ganze Zeit über sie zu reden, so. Es ist eine Story über Liv, ne? So.
Genau.
Das ist ein richtig, richtig cooler Job, den er da macht.
Ich will auch, dass die mindestens 2 Monate eher zurückkommt und dann halt nicht wrestelt, sondern halt Rehab macht, während sie da aber auch eine TV-Rolle hat, so.
Let's
das
see.
Will ich.
Ja. Let's see. Liv Morgan, fantastisch.
Yes. Oh, hier, diese eine Sache geht mir richtig auf den Sack. Das sind diese 3 Japanerinnen, wenn die kommunizieren miteinander und backstage sind. Riecht keinen Bock auf Kairi Sane, Asuka und Io Sky.
Aber auf das Bock, auf das Match Asuka gegen Io Sky habe ich jeden Tag Bock, wenn das jetzt dazu kommt, nachdem die beiden da irgendwie vermutlich in einem japanischen Twist auseinandergegangen sind.
Ja, der japanische Twist, ja. Ja, klar, gib mir die Matches unter den dreien in allen Konstellationen, so ist mir, ja, scheißegal, kann auch, ja, eine Stunde gehen. Aber dieses dumme, kindische Gelaber da hinten von irgendwelchen teilweise über 40-jährigen Frauen,
ja, ist weird.
So.
Da lobe ich mir dann doch Julia, die ihre wenigen Worte mit Bedacht wählt,
ja,
und ansonsten Kiana James einen guten Job machen lässt.
Die hat eine Managerin bekommen.
Kiana James ist also fantastisch als Managerin, so grundsätzlich, so als Besetzung. Die repräsentiert voll genau das, was, ja, Julia als Managerin haben sollte. So.
Ja. Die ist so ein bisschen wie dieser Robert Stone,
ja,
bei NXT mal war.
So, mal war. Ne?
Akquiriert immer Leute, verteilt Karten, Stokely Hathaway auch so ein bisschen.
Ja.
Das ist so diese Art Manager, in die so...
Und das mit den Looks von Brooke Tessmacher.
Ey, voll. Ist komplett, muss das Vorbild sein eigentlich.
Ja.
Ja, ja, ist geil. Also ich freue mich, ist mir auch einfach scheißegal, wer ihre Managerin ist. Hauptsache, da ist jemand.
Mhm.
So, ne? Das ist perfekt für sie. Also für Julia. Ja, geil.
Während gleichzeitig Stephanie Vaquer Woche um Woche zeigt, dass sie genau das nicht braucht. Davon bin ich auch weiterhin
ja,
wirklich begeistert, wie gut die das gewuppt bekommt,
ja,
trotz Sprachbarriere und so.
Ja, genau.
Crazy. Also was Charisma dann halt doch machen kann, ne?
Ja.
Über so eine Sprachbarriere hinweg. So haben andere halt nicht geschafft. So auch so Leute, die den man eigentlich attestieren würde, dass sie das Charisma dafür hätten, aber wo es dann halt einfach nicht auf dem gleichen Wege funktioniert. Wo halt vielleicht genau diese Rest-Selbstsicherheit dann doch gefehlt hat. Also ich denke an Andrade zum Beispiel oder so.
Ja, du hast das mal ganz toll vor ein paar Wochen auf den Punkt gebracht. Du hast mal gesagt, dass Stephanie Vercaire zwar diese Sachen irgendwie lernen muss, die sie dann sagt auf Englisch so, aber diese Sachen gleichzeitig halt fühlt, die sie sagt. Sie spult nicht nur einfach eine Übersetzung ab, sondern sie fühlt das. Sie arbeitet sich offenbar in diese Sätze rein und versucht das zu verinnerlichen. Und das machen viele nicht. So, und das merkt man dann doch einfach so positiv.
Ja.
Deswegen, ich sehe sie auch einfach gerne mit ihren paar Sätzen da reden. So, alles cool.
Ja. 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 Das wird scheppern in Paris.
Ja, mal gucken, was Naomi da so mitgehen kann, aber.
Ja, aber also ja. Auch allein was so, also ich glaube richtig doll, dass Paris Stephanie Vercaire sehr lautstark empfangen wird. So,
ja, bestimmt.
Das
bestimmt.
Wird crazy. So, ich finde, ja, nee, ich finde den Weg, den Stephanie Vercaire eingeschlagen hat, den WWE mit ihr eingeschlagen hat, das machen die schon sehr, sehr gut. Diese ganzen Call-Ups aus den letzten Monaten, das sind schon, also was für Roxanne Perez für eine Marke setzt. So, Julia hat direkt den Titel bekommen und ist trotzdem irgendwie so gefühlt das kleinste Licht von den dreien, aber trotzdem auch alles richtig gemacht. So.
US-Trap.
Ja. Und Stephanie Vercaire halt auch. Also das sind schon, also die drei sind schon eine deutliche Bereicherung.
So, mega.
Für die Main-Shows.
Mega.
Schon echt krass.
Jo.
Jo. Achso, du hattest Dom gerade. Dom war für mich eigentlich die Brücke, um ganz kurz über AJ Guerrero zu sprechen.
AJ Guerrero.
Also, AJ Styles auf seinem Funny Shit ist gleichzeitig irgendwie cringe,
ja.
Aber halt auch super sympathisch witzig. Und ja. Dass ausgerechnet AJ dann halt diese I'm Your Papi-Nummer mit Dom spielt und einfach mit seinem Sohn in einem Lowrider rausgefahren kommt und all den Scheiß. Ey, also ich damit wirklich, das hatte ich nicht auf meiner Liste.
Niemand.
Ich habe mich köstlichst amüsiert darüber.
AJ Styles ist so lustig, weil er so unlustig ist.
Ja. 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 Man kann es nicht besser sagen.
Fantastisch.
Aber es ist auch sehr liebevoll gleichzeitig. So.
Ja, komplett.
Diese Eddie-Hommage ist schon Wahnsinn.
Und er hat halt wirklich dabei noch diesen Steroidkörper aufgebaut.
Extra dafür wahrscheinlich, für den Spot.
Anabolika Juice Styles. Ja, ohne Scheiß. Ja, fantastisch. Genau. Ja. Das sind eigentlich so meine Fallouts der letzten Wochen.
Das war schon eine Menge, ey.
Ja, ja.
Das war eine Menge. Nee, weil eine Sache können wir nicht erwähnen. Fällt mir gerade ein. Dieses gottlose Tag Team TLC Match. Himmel hilf.
Ganz vergessen.
Himmel hilf.
Ja. Alter.
Was war da denn alles los?
Genau das, was wir aber auch erwartet haben. Ja. Ne? Also da sind halt Irre drin. Ganz einfach so.
Wirklich.
Gott, diese Spots. Ja, stimmt. Ja, kranker Scheiß. Candice LeRae, Alter. Kudos.
Ja, ja. Gott. Aber also auch Dawkins wieder. Meine Güte.
Mhm.
Was der für Dinger schmeißt. Diese Idee mit dem hängenden Jumper. Mhm. So eine geile Idee, den da turnen zu lassen.
Das der hat, also, zieht sich einfach hoch und weicht so aus. Das habe ich noch nie gesehen.
Super witzig. Super witzig.
Ja, wirklich, ne?
Ultra lame Finish. So. Also das ist halt wirklich Kacke. Siegerkacke. Also das Wyatt Six das Ding mitgenommen haben mit so einem Kack-Finish.
Ja.
Im Endeffekt wirklich unwürdig eigentlich für das Match. Aber ansonsten war das genau das Spektakel, das da hin sollte.
Vier Tische, ey. Geh ja auch durch vier Tische durch. Ja.
Ja. Ja. Ja.
Mit Devon und Bubba Ray ringside.
Ja.
Bei dem Tischspot, ey. So dumm. Ja. Ja, ist schon ein bisschen lustiges Zeug passiert.
Ja.
Also auch bei dem ganzen SummerSlam-Event. Es hatte bei all seiner Übertriebenheit irgendwo und Buntheit, hatte es einfach so seine liebevollen, lustigen Momente noch so. Das ist immer wichtig, dass es auch dabei ist. Irgendwie.
Das stimmt.
Ja.
Das stimmt. Funny. Ansonsten dreht sich diese Tag Team Division unglaublich im Kreis, so muss man ja sagen.
Ja, nervt extrem.
Also genau.
Geht immer weiter so einfach. Jetzt hatten.
Das ist also die ist für mich wirklich ein, also abermals. Ne, das ist ja ein ewiges wiederkehrendes Problem von WWE.
Hm.
So, die fühlt sich wirklich sehr, sehr, weiß ich nicht. dadurch allein schon so entwertet an, dass die Leute halt die ganze Zeit einfach miteinander rumhängen, so als wären sie auch allen anderen irgendwie egal.
Ja, genau, und sind einfach isoliert von allem und hängen immer Backstage irgendwo rum und unterhalten sich.
Ja, genau. So, also es wirkt dadurch wirklich so richtig außenseitermäßig.
Ja.
Und nimmt dem Ganzen dadurch halt extrem viel Relevanz. So. Es wäre schon irgendwie klüger, die irgendwie in was anderes zu integrieren. Also da finde ich den Weg dann halt so, ne, mit so Breaker und Reed dann eher zu gehen und zu sagen so, die machen dann auch zusammen mit jemand anders noch Sachen oder nerven halt große Singles-Wrestler oder haben halt einfach relevante Singles-Matches gegen Leute, die halt nicht auch B-Ware Tag-Team-Wrestler sind.
Ja.
Und mit B-Ware meine ich halt bloß das Segment der Show und nicht die Qualität. So.
Ja. Oder nimm Tala Tonga und Mateo so, ne, die ja auch einfach jetzt ausgerufene zukünftige Tag-Team-Champs sind, aber die haben halt eine Rolle und bilden dadurch auch Charaktere dann nach und nach aus, hoffe ich.
Der von und bekommen halt ein ganz anderes Standing, auch was ihre Stärke angeht, durch das, was sie machen. So.
Ja. Shoutout Kirk Hammett.
Während die anderen halt alle fantastische Wrestler sind, aber halt gegenseitig halt nur kleine Leute schubsen, so ungefähr. Und niemand weiß eigentlich, wie stark ist ein Tommaso Ciampa, wenn er jetzt mal auf einen richtigen Klops wieder trifft. So.
Genau.
Tut er halt nicht. Ja. So, wir sehen das halt nicht.
Ja, Dawkins höchstens. Ja.
Ja, aber weißt du, was ich meine?
Ja, voll,
so. Aber wir wissen ja auch nicht, ob Dawkins halt einfach nur quasi der etwas stämmige Junge unter den Kleinen ist oder ob Dawkins halt wirklich einfach, keine Ahnung, mit, nehmen wir jetzt einfach mal JC Mateo oder meinetwegen Tala Tonga, ob die sich einfach, also ob der umfallen würde, wenn er ihn schubst oder ob er stehen bleibt.
Schubst. So.
Ja, also weißt du, was ich meine?
Ja,
wir haben dadurch, dass die nur miteinander zu tun haben, haben wir kein Gradmesser dafür, wie gut sind die denn gegen wen anders? So, das finde ich halt problematisch an dieser Isolierung von Tag-Teams.
Dawkins so. Eigentlich nur 1,60 groß. Die anderen alle waren noch kleiner. Ja.
Ja. Und auch für New Day ist das ja eigentlich unwürdig. Wenn gleich die Grayson Waller einfach weiterhin overschieben.
Waller! Ja.
Waller ist so lustig.
Waller ist wirklich lustig, ja.
Aber auch Xavier Woods. Hast du die Episode nicht genau damit begonnen, dass du gesagt hast, du lachst dich tot über die?
Ich lach mich tot über die. Der Hut hat mich fertig gemacht von Xavier Woods, der nachher kurz mal Penta zu Yoshimitsu gemacht hat.
Ey, dieser Hut. Was dieser Hut auch für fantastische Kommentarmomente produziert hat. Also, wie Corey Graves einfach Kung Lao referenziert hat darüber. So unnötiger Nerd-Talk. So.
Ja.
So Mortal Kombat, Leute.
Ja,
für die es nicht wissen. Und wie Waller einfach so beiläufig sagt, und das ging fast unter in diesem Dialog, dass Panther should be banned from wearing hats.
So, wirklich, ja. Ich weiß nicht, ich habe Pause gemacht und mich totgelacht.
Als würde der immer einen Hut tragen.
Ja, der hat nie einen Hut auf.
Das eine Mal. Und es sah halt fantastisch aus.
Ja, es sah wirklich fantastisch aus.
Was für eine dumme Idee das ist. So, was ändert das denn? Oh geil, Waller ist einfach so lustig.
Ja, ist so geil.
Und ich bin mir so beiläufig, wie der das gesagt hat. Ne? Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob der Gag vorgesehen war oder ob er den einfach so rausgeboxt hat.
Ich glaube eher Letzteres. Ohne Scheiß, das kommt so aus dem Nichts irgendwo und dann drehen die das Segment halt vielleicht nochmal,
wenn es
scheiße war.
Ja, ich traue Waller beides zu, sowohl, dass er genial darin ist, sowas einfach rauszuschütteln, als auch, dass er genial darin ist, etwas, das bis ins letzte Detail vorbereitet ist, so zu performen, als würde es ihm gerade einfallen.
Kann auch sein, ja.
Die haben so eine lustige Chemie miteinander, das sehe ich wirklich gerne, so, also...
Ja.
Wieder so ein Fall von, da hast du aus einem Ausfall von einer Person, in dem Fall Theory, und einer ausgemachten Storyline, ne? Also die Split-Story war ja auf dem Weg zwischen den beiden.
Ja.
Einfach am Ende kapital geschlagen, so, weil Waller mit New Day einfach wirklich Unterhaltungsgold produziert.
Dieser Diskuswurf von Penta auch durch die Ringseile mit dem Hut auch einfach funktionierte perfekt.
Fantastisch. Wirklich. Auch der wahrscheinlich improvisiert. So geil. So. Und der Penta-Walk mit dem Hut auf.
Ja.
Wie geil sah das aus? Wie krass sah... Also Penta sieht generell oft aus wie ein Kampfspielcharakter.
Ja.
Aber in dem Moment noch mehr.
Ja, ja, komplett.
Würde mich nicht wundern, wenn man sich jetzt so mit ein bisschen gebührendem Abstand irgendwann denkt, ey Penta, komm, dieses Ding mit den zwei Masken übereinander ist ja schön und gut, aber kannst du nicht einfach mit dem Hut rauskommen?
Ja.
Kannst du nicht einfach wirklich so einen riesigen Mariachi-mäßigen Sombrero tragen und damit deinen Walk machen und rauskommen?
Ja.
So.
Zu geil.
Fantastisch. Aber gut, wenn der Hoot-Ban eintritt, dann können wir uns das in die Haare schmieren.
Ja, na, hoffe ich nicht.
Mal gucken, ich glaube, der Prozess läuft noch.
Ja.
Gut. Ja.
Alles klar.
So, so viel dafür. Ach so, und John Cena hatten wir auch noch. Ein sehr relevanter John Cena-Moment war auch sein Aufeinandertreffen mit R-Truth.
Ach du Scheiße, Alter, das ist komplett verdrängt.
Und wie... Wie R-Truth sich vergewissert hat, dass John Cena wieder der echte John Cena ist, indem er halt einfach sich in ihm gespiegelt hat.
Das ist wirklich passiert, ne?
Es ist so geil. Das ist
wirklich einfach passiert.
Ja. Und wie John Cena auch einfach voll damit gespielt hat. Ey, also wirklich.
Ja.
So ein billiger, dummer Gag, aber ich fand's gleichzeitig so herrlich.
Das schon, man muss sich auch wirklich vor Augen führen, dass R-Truth in der Zeit, wo er seinen Childhood-Hero verloren hat, moralisch, einfach geturnt ist für ein paar Wochen.
Ja, der durchgedreht.
War böse. Der gleichzeitig auch Siege eingefahren und so. Ja. Ne? Der hat Leute besiegt und so. Ja. War auf einmal kompletter, ernster Ron Killings. So.
Ja.
Und jetzt ist er einfach wieder R-Truth. Das ist jetzt, so geil.
Jetzt ist er einfach wieder R-Truth. Und ja. Vor allem... John Cena hat jetzt ja im Prinzip alle Schuld auf R-Truth abgeladen und gesagt, also ja, was du da alles für Sachen gemacht hast jetzt, ja, so, ja. Zu seinem Spiegelbild sozusagen.
Wahnsinn.
Herrlich. Großes Kino.
Ja.
Es gibt schon, das ist halt das Ding im Moment. Wenn ich jetzt so ein Fazit, ne, ziehe nach so SummerSlam und den Shows danach. Ich bin da schon ein bisschen bei dir. Wir sind nicht in der inspiriertesten Phase von WWE gerade. Und gleichzeitig gibt es doch so viele Momente und so viele Charaktere, wo immer wieder dann halt so Dinge aufblitzen halt. Nur hat das gefühlt für mich, und du hast es am Anfang festgemacht an zum Beispiel Roman Reigns und an noch irgendeinem anderen, den ich jetzt nicht mehr erinnere, wer das noch war.
Jey Uso und dann sehr persönlich bei mir halt ein bisschen Cody Rhodes.
Ja, Cody auch noch, ja. Genau. Dass ausgerechnet so ein paar große Namen, und Roman Reigns finde ich schon sehr symptomatisch dafür, so ein bisschen ideenlos wirken, ungewohnt ideenlos, weil es halt mitunter welche sind, bei denen jeder Schritt im Prinzip gut unterfüttert war mit Bedeutung und Hirn. Ich hätte das Gefühl nicht los, dass Roman Reigns im Moment halt erst einmal hauptsächlich dafür da ist, um einen Pop zu bekommen und dann im Zweifelsfall auch wieder nach Hause zu gehen, so ungefähr.
Ja. Ist ein bisschen auch die Rolle von Rhea Ripley.
Ja, wobei Rhea Ripley in dem fantastischen Match bei SummerSlam, also wo sie, glaube ich, einen neuen Weltrekord in Io-Weitwurf aufgestellt hat. ich stelle mir gerade so olympische Spiele vor, wie Io Sky einfach Sportgerät ist.
Ja.
Jedenfalls, da war ja schon ein bisschen wieder Mental Rhea zurück. So. In dem Sinne, dass sie halt weiterhin ja so mit ihren eigenen Shortcomings zu knuspern hat. Also ich glaube, Rhea Ripley ist schon eine Long-Term-Story. So.
Na.
Ich check, dass du die nicht fühlst,
nee.
Aber ich glaube, die ist schon mit Hirn gemacht. So.
Ich sehe einfach seit Monaten kein Hirn. Also ich sehe einfach, steht einfach da, kommt raus, sieht cool aus, kriegt Pops. Verkauft Merch, geht wieder weg, so. Da ist keine Story hinter. Also, keine Ahnung, vielleicht, man kann immer irgendwas rein, die machen ja Dinge, die zweifelt sie, dann dreht sie mal durch und so, aber solange da nichts mal irgendwie kulminiert oder auch ich sehe, dass da was passiert, glaube ich an nichts. Auch bei Bailey jetzt, so. Die hat ein Video gesehen, wo sie irgendwie vielleicht ein bisschen Broken Bailey wird, so. Keine Ahnung. Aber auch das kann einfach die nächsten zwei Wochen wieder kein Thema sein und verpuffen, so. Also, ich, will sehen, dass es da wirklich sichtbar vorangeht. Das sehe ich bei Ripley einfach nicht. Da kommt zu wenig wirklich dann. Weil es muss schon in der Charakterprogression, es muss immer mal ein paar Meilensteine geben, wo man sagen kann, wirklich, okay, hier ist wirklich was passiert. Das hat die und die Konsequenz für den Charakter. Gehen wir weiter.
Ja.
Das passierte bis jetzt bei Ripley seit Monaten nicht für mich so.
Und ich... Und eine Sache, die ich an dir stärker beobachte als an mir, aber die auch mich mitunter, und das hängt immer von den Charakteren und wie egal einem die sind und wie egal nicht, ne, immer ein bisschen ab, so, ist halt so dieses, WWE spielt ja schon immer viel mit diesem, ja, warte erst mal ab, so, hier ist deine Andeutung, da wird schon noch was kommen und so, mit diesem Gefühl, das man hat. Und es gibt dann doch, finde ich, so in den letzten Monaten immer wieder so, also, na, ich sag's mal einfach ganz frech als Vorwurf so, ich habe schon das Gefühl, sie übertreiben das damit stellenweise so. Und Ich glaube ihn auch nicht mehr, jedes Abwarten, da bin ich bei dir. Mhm. So, und manchmal ist es dann auch einfach wirklich nur ein Abwarten und erstmal beiseite stellen und ernten, was da ist, mhm, und eben nicht weitergehen. Und ja, nicht alles kann immer super durchdacht und nicht jedes Segment bedeutungsschwanger aufgeladen sein. Du brauchst zwischendurch ein bisschen Leichtigkeit. Mhm. Check ich, haben wir auch alles oft genug besprochen. Aber dennoch, wenn es gerade die Leute trifft, von denen man was anderes gewohnt ist und an die man andere Erwartungen hat, dann macht das halt einfach mit etwas mit dem Erlebnis, ne?
Mhm. So. Ja, klar. Ja, das stimmt voll. Genau. Man deutet dann Dinge in seine Jungs oder Mädels rein, so, die vielleicht andere nicht tun, die mit dieser Person weniger anfangen können oder so auch. Ja. Irgendwie, das, ja.
Oder will halt mehr sehen, so, ne?
Ja.
Ja.
Stimmt.
Ja. Naja, gut. So.
Schauen wir mal. Jetzt wird Clash in Paris erstmal aufgebaut.
Ja.
Läuft bis jetzt recht. Wie viele Matches standen eben? Du hast gesagt, so drei schon.
Also zweieinhalb, ja. Dadurch, dass auf dem Papier jetzt Stephanie Wecker noch nicht hundertprozentig Naomi als Gegnerin hat. Das eigentliche Match, das sie jetzt bei Raw haben sollte, musste ja ausfallen.
Ja.
So, ja, let's see. Aber eigentlich drei.
Ja, da machen wir Preview zu. Yes. Was wir aber demnächst wieder machen wollen, ist ein Q&A-Podcast.
So ist es.
Ne? Eben gesagt, Q&A-Podcast.
Ja.
Das heißt eben, ist auch schon Stunden her jetzt.
Eben. Ja. Nach der Definition dieses Podcasts ist eben immer so,
ja,
irgendwann im Laufe der letzten Stunden.
Eben, ja. Wenn ich ein Hochelf wäre, würde ich mich eben nennen. So ein arroganter 2,10 Meter großer Hochelf.
Wenn du Hochelf wärst, dann wäre theoretisch auch etwas, das vorgestern war, gemessen an deiner erwarteten Lebenszeit, eben.
Ja. Hochelf niemals mit Tiefschutz.
Aus der Perspektive eines Halblings ist der Tiefschutz eines Hochelfs ziemlich weit oben.
Voll, ja. Also, nochmal, Q&A-Podcast, schickt uns Fragen. So, ne? Ihr habt Zeit bis zum 21. Das ist nächste Woche Freitag.
Ja.
21.8.
Nee, Donnerstag. Also Donnerstag. Mitternacht. Also im Prinzip in der Nacht von Donnerstag auf Freitag.
Genau.
Am, ja, 21. um 24 Uhr.
Ja. Ich habe nie verstanden, wann man 24 Uhr sagt und wann man 0 Uhr sagt.
Genau den Moment.
Ach so, ist, wirklich, ist das eine Sekunde?
Ja.
Krass.
Kind of.
Heftig.
Es ist wild. Jedenfalls, genau.
Warum wird Zeit in 60 Sekunden gepackt und 60 Minuten?
Das hat Gründe, ja.
Und aber so Meter und so Zentimeter, alles 100.
Ja. Dungeon Keeper.
Richtig.
Auch noch ein
Ding. Boah, mein Favorite. Dungeon Keeper ist mein absoluter Favorite. Ja. Aber die Version, also Tiefschutz wird ja von Männlein und Weiblein getragen, das ist die Version eigentlich für Frauen.
Noch.
Tiefschutz für Frauen, Dungeon Keeper.
Dungeon Keeper, ja, stark.
Ja,
ja, okay.
Gut. Gott, ey. Ja.
Ja, dann.
Dann vielleicht haben wir sogar 7, das könnte sogar sein.
Könnte sein, ja. Könnte sein.
Also schickt uns Fragen über alle Wege, die euch einfallen, genau, und die euch nicht einfallen. Ja.
Entsprechende Posts auf allen relevanten Social-Media-Kanälen werdet ihr vorfinden, wo ihr das drunter packen könnt. Zum Beispiel auf Blue Sky oder Threads oder Instagram. Oder ihr könnt das in Spotify-Kommentar donnern.
Heftig.
Sogar auf der hässlichen Elon Musk-Plattform.
Mega.
Machst du das bei Facebook auch noch?
Boah, ja, so ein bisschen, ja.
Okay.
Ja.
Oder eine E-Mail schreiben könnt ihr, einen Brief schicken, uns persönlich eine Frage stellen nach dem Anruf, wenn ihr denkt, wir protokollieren den oder so.
Ja.
Also alles ist theoretisch denkbar. Fragen müssen ja auch keine Fragen sein. Oft werden sie auch als Aufforderung formuliert.
Befehle haben uns auch schon erhalten.
Ja.
Ja.
Mal gucken.
Stürmt den Reichstag, wurde uns auch schon mal gesagt.
Ganz normale Aufforderung.
Ganz normal.
Gut.
Ja, also, genau. Lasst wir hören. Sind überall @Schwitzcast.
Ja.
Und bis dahin, wenn euch keine Fragen einfallen und ihr einfach da so sitzt und in die Leere schaut, in eurer Kreativlosigkeit, hinterlasst uns einfach eine Bewertung irgendwo. Ist auch schön, so generell. Episoden oder so, Podcast generell.
Sehr gut.
Ja, finde ich. Kann nicht schaden. Cool, danke.
Tschüss.
Ciao.
Watschen, links, rechts, zack, vorbei.